BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser, zu einem vergnüglichen Ratsch heute Vormittag mit zwei der bekanntesten Komödianten aus Bayern, aus Franken, Volker Heismann und Martin Rasser sind bei mir live zu Gast. Sie haben sie am Wochenende sicher in Veitshöchheim gesehen bei der Fastnacht in Franken mit ihrer Paraderolle als Waltraud und Mariechen. Und jetzt geben sich die beiden Kabarettisten aus Fürth in der Komödie im Bayerischen Hof in München die Ehre zu einem Gastspiel. In geheimer Mission heißt das Theaterstück, das sie in ihrer Komödie in Fürth schon lange gespielt haben. Bei mir sind sie in offizieller Mission und ich freue mich auf einen Ratsch mit den beiden. Herzlich willkommen in unserem Studio im Café Kaiser, Volker Heismann und Martin Rasser. Schön, dass ihr da seid.
Ja, servus. Vielen Dank für die Einladung.
Ein Café Kaiser habt ihr nämlich gleich am Freitag in Veitshöchheim erwähnt. Das war euer, also man muss schon sagen, eure Paraderolle ist und bleibt seit vielen Jahren Waltraud und Mariechen. Und das gehört einfach zu Veitshöchheim wie der Kaffee in der Tasse.
Ja, aber nicht immer gibt's Kaffee, da muss man auch aufpassen. Ne? Also die Leute glauben immer jedes Jahr, wenn Walter oder Mariechen dabei ist, aber nicht so.
Viele Jahre auch haben andere Figuren gespielt, aber immer wieder kommen sie nach ein paar Jahren, schauen sie sich wieder um. Letztes Jahr haben wir ja die tolle Nummer gehabt im Sessellift, auf dem Ochsenkopf hinauf, Bischofsgrün. Und heuer sind wir durchs Publikum nochmal gegangen als Walter und Mariechen. Und wir können es immer selber gar nicht glauben, dass es das war jetzt heuer das 29. Mal, wo wir dabei waren. Also fast 3 Jahrzehnte sind wir da in der Fastnacht in Franken auf
viel,
der Bühne.
Ja, und wie viele Ministerpräsidenten haben wir schon durchgemacht?
Ja. Und durchgehechelt. Aber das ist ja eigentlich entstanden aus einer einmaligen Geschichte, dass ihr einfach das als Show-Einlage gemacht habt damals und jetzt habt ihr schon bald 30-jähriges Jubiläum als Waltraud und Mariechen.
Walter und Mariechen haben wir bei uns im Theater gespielt. Wir haben ja 91 unser Theater in Nürnberg aufgemacht. Und im zweiten Jahr haben wir eine Situation nachgespielt, die uns jeden Nachmittag begegnet ist. Weil damals gab es noch keine Ticketsysteme. Da musste man noch zum Vorverkauf und musste sich ausgedruckte Karten abholen. Und die wir vorher quasi gestempelt haben. Und da hatten wir immer so viel Zeit und sind ins Café gegangen und haben uns da hingesetzt. Und da waren die Original Walter und Mariechens zuhauf noch mit dem Fuchs um den Hals und mit dem Hütchen auf.
Immer mit Hut.
Ja, den
Hut
hat die ganz wichtig. Und die haben sich dann immer unterhalten und haben zum Teil nichts verstanden und die eine hat immer das Gleiche erzählt. Und als wir dann ein neues Programm gemacht haben, haben wir mal gesagt, machen wir doch mal zwei von diesen Alten da.
Das ist ja eigentlich entstanden, wir wollten den Stau umgehen von Fürth nach Nürnberg, darum sind wir immer 1,5 Stunden früher nach Nürnberg. Und diese Zeit musste man ja totschlagen und darum waren wir in dem Café. Also jetzt kann Stau geben, hätte es Walter oder Mariechen nie gegeben.
Ja. So hat alles immer sein Gutes, aber diese Damen, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Also ich kenne solche Cafés kaum noch.
Das ist der Erfolg von den beiden, ist ja, glaube ich, schon, dass jeder jemanden in der Familie oder in der Nachbarschaft hat, die so sind wie Walter und Mariechen. Und wir bekommen ja viele Zuschriften, was uns gestern passiert ist. Die Nachbarin war da, die Frau, was weiß ich, die Frieda, hat wieder den Spruch losgelassen. Und ob wir den nicht einmal bringen können. Das Wenigste können wir da übernehmen, aber jeder kennt Walter und Mariechen und viele sagen ja auch, meine Mutter wird langsam so wie es Mariechen.
Ja, und die haben sich ja auch weiterentwickelt, Walter, genauso wie sich die Senioren weiterentwickelt haben. Natürlich sitzen heute keine mit Fuchs und Hütchen im Café mehr. Nee, die hocken auch bei Starbucks und haben die Enkelkinder mit dabei. Also auch die alten Menschen werden jünger. Die sind auch nicht mehr so. Oder wie viel kennen wir, die mit dem Handy arbeiten?
Fast alles. Die Seniorinnen und Senioren, die hocken genauso lange am Handy wie die Jugend. Es ist auch toll, um mit der Jugend in Kontakt zu sein oder mit den Gleichaltrigen. Die Zeiten haben sich geändert im Vergleich zu vor 30 Jahren. Da habt ihr wahrscheinlich auch noch gar kein Handy gehabt.
Nee. Wer hat vor 30 Jahren schon Handy gehabt? Wobei der Kollege Volker hatte schon einen der ersten Knochen, wie man es immer genannt hat, diese
Motorola-Knochen, riesen Dings da, genau. Da war ich ganz stolz damals drauf, aber es war schon noch fast ein bisschen peinlich.
Und wichtig war man damals.
Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Heute kann man sich nicht mehr vorstellen ohne Handy. Ne? Aber es ist natürlich eine schnelllebigere Zeit geworden dadurch. Ich würde mir schon manchmal so die ruhige, die eure Zeit wieder zurückwünschen.
Das einfach war schon auch schön. Das Handy, das geht. Aber ist ja auch so dieser Geldautomat. Wir haben ein Programm, das spielen wir seit 91, die Weihnachtsrevue. Und da kamen so langsam die Geldautomaten auf. Man kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen, ohne Geldautomat. Aber das war bis vor 25 Jahren nicht unbedingt Standard. Da hat noch nicht jede Bank einen Geldautomat
gehabt. Nein, da ist man noch zur Bank an Schalter gegangen und hat Geld abgeholt.
Das war auch Euro-Scheck, ne? Oder die Traveler-Schecks.
Traveler-Schecks auf Reisen. Ne? Das war in dem Sketch drin. Zusammengefaltet, versteckt im Geldgürtel, damit dann ja niemand überfällt. Traveler-Schecks habe ich
aber
jetzt ganz vergessen.
Aber reden wir von was jetzt aktuellem. Sonst waren wir, wir sind 150 Jahre alt, wir sind ja mitten im Leben. Ja,
zusammen schon.
Ne? Zusammen, andere nicht.
Nein, es war jetzt einfach nur bei Fastnacht in Franken war. Und was man noch dazu sagen mag, muss, ihr seid jetzt in sozusagen in Zivil da, nicht als Waldraut und Mariechen.
Wäre ja noch schöner, wenn wir jetzt im Kostüm durch München
laufen.
Wir können hier im Funkhaus rübergehen zu Intendantin und unser Kostüm holen, weil die war ja
als Das wollte ich gerade sagen.
Aber wir brauchen es ja gar nicht, weil wir ja in der Komödie im Bayerischen Hof spielen wir ja ein Boulevardstück und da sind Waldraut und Mariechen nicht dabei.
Nicht?
Nein, das sieht man uns einmal und vor allem dich
im Publikum.
Ganz anders.
Ja. Nein, aber unsere Intendantin ist in deinem Zebrakleid gekommen.
Ich habe ein Dirndl in Zebraform und ja, so kam sie dann her. Und sie hat mir ziemlich ähnlich ausgesehen.
Muss man echt sagen, ja.
Die Brille war auch toll.
Ja, die war nicht von mir, die hat sie sich selber besorgt. Ich habe schon gedacht, ich sehe mich selbst.
Was ist das für ein Gefühl?
Ich wollte schon heimgehen, denke, muss ich nichts machen. Wenn ich schon da bin, muss ich ja nicht auftreten.
Mit Waltraud und Mariechen haben wir jetzt unseren Ratsch angefangen, weil ihr am Freitag in Fastnacht in Franken aufgetreten seid, weil unsere Intendantin so verkleidet gekommen ist. Jetzt würde ich sagen, jetzt spielen wir Musik und dann sprechen wir über eure vielen, vielen, vielen anderen Projekte, weil Waltraud und Mariechen ist ja nur ein Teil von eurem Leben. Und ich finde es so schön, dass ihr euch als Komödianten bezeichnet in diesem Comedian-Leben.
Ja,
nennt
nicht.
Ihr euch gerne Komödianten?
Das gab es damals so gerade, als wir angefangen haben, Comedians. Ja, wir waren Komiker, Komödianten.
Und es ist ein ehrbarer Beruf, Komödiant zu sein. Und das hat schon seinen Grund, warum wir es uns so betiteln.
Ein ehrbarer Beruf ist der Komödiant. Und euch kann man, glaube ich, als Vollblut-Komödianten bezeichnen. Und das seid ihr auch gerne, Volker Heißmann und Martin Rassau.
Ja, ja, das sind wir gerne. Überhaupt keine Frage, ne?
Wäre schlimm, wenn wir etwas anderes wären. Wir haben ja normale Berufe gelernt. Ich bin Hotelfachmann, dann Martin.
Ich bin pharmazeutischer großen Außenhandelskaufmann, aber das ist schon so lange her.
Das passt ja auf keine Visitenkarte.
Ja. Doch, kann man abkürzen.
Wie?
Aber es hört sich im Radio schlecht
an. Und Volker hat schon Harald Junke kennenlernen dürfen in seiner Hotelfachausbildung.
Genau, da habe ich viele kennengelernt. Ich bin Joe Cocker Aufzug gefahren und dachte, der Aufzug ist kaputt. Dabei hat er sich nur geräuspert. Und es waren wirklich tolle, tolle Begegnungen. Und das ist das Schöne an unserem Beruf, dass wir auch bis heute ja Menschen aller Couleur kennenlernen dürfen und dass die uns dann auch irgendwie kennen. Und dann hat man gleich ein Gesprächsthema und kommt sich da irgendwie recht viel, viel schneller näher eigentlich. Wie wenn man jetzt so erst einmal eine Bekanntschaft anfängt, dann muss man immer so viel außenrum reden. Aber wir haben immer einen guten Draht miteinander, weil die dann irgendwie Waltraud und Mariechen gesehen haben oder sonst was von uns.
Und wir hatten ja auch, wir machen ja viel Boulevardtheater, aber auch bei uns im Haus und hatten früher auch noch so diese, da gab es ja noch diese Fernsehstars, Gerd Böttcher, Ingrid Steger, Horst Jansson, all die Großen, die haben ja alle Boulevard gespielt. Nicht nur in München, also in Berlin, aber die waren dann auch bei uns in Fürth oder in Nürnberg und da haben wir es alle kennengelernt.
4 Wochen am Stück.
Ja.
Und dann haben die immer gesagt, was, nach Fürth, 4 Wochen, da wollen wir das Hotel in Nürnberg. Und dann haben wir gesagt, nee, das Hotel ist in Fürth, weil die kannten Fürth nicht. Ne? Mhm. Und Fürth ist so eine schöne Stadt, die immer ein bisschen im Schatten von Nürnberg war. Aber die hat sich so entwickelt die letzten 20, 30 Jahre. Und die waren dann so begeistert, dass die wieder spielen wollten hier und haben uns dann auch privat besucht und haben sich in die Stadt verliebt, ins Theater verliebt. Diese Komödie bei uns ist ja so ein ganz anderes Theater, weil man am Tischen sitzt, man sitzt quasi nicht in Reihe, man kann dabei was trinken. Man kann sich die Show schön saufen, sage ich immer, aber muss man ja nicht, weil das, was da gespielt wird, ist ja schon gut. Und es hat eine sehr eigene Atmosphäre und es ist wirklich schön. Und da haben wir eben diese geheime Mission, die wir ja ab morgen in der Komödie in München spielen, haben wir da dann schon auch immer gespielt. War dann die erste Fernsehaufzeichnung auch für das bayerische Fernsehen, wo wir dann 2007 dieses Stück gespielt haben. Und irgendwann haben wir mal gesagt, das müssen wir mal auch das probieren, ob das woanders auch funktioniert. Und nachdem René Heinersdorf die Komödie übernommen hat in München und wir mit dem auch gut in Kontakt sind, haben wir gesagt, probieren wir mal ein 3-wöchiges Gastspiel. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in unserem langen künstlerischen Leben, seit über 40 Jahren spielen wir zusammen, sind wir jetzt auf einem 3-wöchigen Gastspiel in München. Und wir freuen uns auf München, dass wir mal nicht ganzen Tag im Büro sitzen müssen und abends noch auf die Bühne, sondern dass wir die Stadt erleben können und dass wir halt ein bisschen was anschauen in den Museen. Ich freue mich schon auf Hellerbrunn und also ich bin immer gerne im Tierpark auch und gehe in Zirkus Krone, gehe ja mal am Nachmittag, schaue mir die Vorstellung an.
Ist ja hier gleich nebenan im Bayerischen Rundfunk.
Also das wird eine tolle Zeit hier.
Und dann seid ihr jetzt mal nicht als Intendanten über euer Theaterprojekt in Fürth, sprechen wir noch ausführlich, seid ihr einfach mal als Künstler da, die auf Tournee sind sozusagen, auf Gastspiel.
Ja, wenn die Vorhangmaschinerie nicht geht, muss uns das nicht stören, weil das ist nicht unser Theater, das ist mal schön. Bei uns, wenn was nicht geht, müssen wir schauen, dass es irgendwie wieder repariert wird. Da müssen sich jetzt andere drum kümmern. Das ist einmal eine schöne, ich hoffe natürlich, dass der Vorhang aufgeht.
Geht natürlich auf, also die ist ja intakte Komödie im Bayerischen Hof, das ist gar keine Frage. Aber endlich haben wir das, was die Kollegen gemacht hatten. Ich weiß noch, wie damals, Gerd Böttcher, wir kannten sie noch aus dem Fernsehen, alle, Gerd Böttcher tritt bei uns auf, wie aufgeregt wir waren und hoffentlich ist die nicht anstrengend oder was. Nee, da kommst du in unser Theater, kamen wir rein, da war es auf der Bühne ohne Schuhe und mit Farbeimer und Pinsel und hat das Bühnenbild nachgestrichen, weil ich gesagt habe, das spielen wir hier 4 Wochen, das muss jetzt schön ausschauen.
Wie
und
nett.
Da war gleich das Eis gebrochen und wir hatten gleich viel Spaß. Und jetzt sind wir selber da in München, wo sie immer gespielt hat.
Und heute Nachmittag gehen wir in die Komödie, schauen uns das Bühnenbild an und die Farbe ist dabei und werden vielleicht auch den Pinsel nehmen und werden das ein oder andere Eck, das ramponiert worden ist beim Umbau, wieder anmalen.
Und ja, vielleicht aber Requisiten herrichten. Das müssen wir schon selber noch machen. Ne? Kisten auf und dann die ganzen, was man so braucht, in der Boulevard-Komödie braucht man immer Champagner, man braucht immer Kaviar, man braucht immer irgendwelche Flaschen und irgendwelche Sachen.
Aber es ist kein echter Kaviar und kein echter Champagner, Apfelsaftscholle, Preiselbeeren werden als Ersatz genommen.
Schmecken doch wunderbar.
Die werden ja nicht gegessen, aber man hat irgendwas Farbiges im Töpfchen. Aber das muss dann ausgepackt eingekauft werden.
Und die vielen Kostüme. Wir haben
da
so
ist
viele
auch
Kostüme.
Der Martin zuständig für die Kostüme von
Theaterstück. Ja, die habe ich mit ausgesucht.
Kann man mein Kostüm selber kaufen.
Ja, schon mal im Folger kann man nichts nicht sagen.
Ja, und ich habe ja auch so wenig an. Ich bin ja da auch fast, also ich komme da sehr frivol. Es ist ein frivoles Stück.
Weil das Unterhösle ist schon recht spannend.
Ja. Da ist schon einiges. Ja, wird lustig und da schreien die Leute auch immer.
Es gibt ja die Gegensätze. Während der im kleinen Schlüpper kommt, stehe ich noch als englischer Butler dazwischen und sorge wieder für Seriosität.
Wie in meinem
respektive
Leben.
Respektive für große Lache.
Aber du hast doch mal als Butler gearbeitet, Martin.
Naja, als Butler gearbeitet ist ein bisschen zu viel gesagt. Ich hatte Rent, a Butler, man konnte mich mieten.
Hat gelernt im Haus am Eaton Place.
Ja, aber das schön gewesen. Nee, das war so der Erwerb, ich erstmal selbstständig war. Standesamt, dauert ja immer 10 Minuten, ist man fertig, dann konnte man mich mieten, da stand ich vorm Standesamt mit einem Glas Sekt für das Hochzeitsgäste und da stand ich da mit einem ganz schlechten Kostüm als Butler und dann habe ich halt ein paar Mark verdient und es hat ganz gut funktioniert.
Ja, so werden Biografien geschrieben, als Butler vom Standesamt und jetzt als Butler
während der Folge auf Beerdigungen gesungen
hat. Ich habe Beerdigungen gesungen, genau, und dann haben wir das Büro gleich gegenüber vom Rathaus und dann ist ja immer dann so 10 vor 11, jetzt habe ich gesagt, Martin, es ist gleich 11, ach ja, und dann hat er sich schnell sein Kostüm drüber geschmissen, die Perücke.
Der nochmal,
so
ohne Perücke.
Nein,
da war ich Maître de Plaisir.
Genau.
Das ist ja war ein ganz anderer Beruf. Um eine Feier ein bisschen aufzulockern, konnte man mich als Maître einsetzen und dann habe ich die Gäste vorgestellt, bevor sie in den Saal sind und habe ihnen verschiedene Titel gegeben.
Ne? Geklopft und gehört Fritz und Hermine.
Nein, das Schlüter. War dann schon Freiherr von Schlüter zu Bumsenhausen oder so. Ne? Oder
Bauern, Landwirte aus Kalkreuth.
Adelstitel, die hohe Geistlichkeit waren dabei in den Titeln und so. Das konnte man nicht, ja. Und das war schon lustig, weil die im Saal schon drin waren, die haben sich amüsiert über die noch kamen und dann irgendeinen Titel gekriegt haben. Und wenn dann eine etwas kräftige Frau als prima Ballerina bezeichnet wurde, hatte das nochmal seinen extra Reiz.
Bei Beerdigungen war es dann weniger lustig. Da hast du nur Musik, nur in Anführungsstrichen Musik gemacht, oder was hast
ich
du da
dann
gemacht?
Ich habe dann gesungen, genau. Gesungen. Ich habe bei Beerdigungen, Hochzeiten gesungen, Scheidungen auch zum Teil, haben sich auch engagiert.
Ja, man darf ja nicht, also Beerdigungen können durchaus lustig sein. Wir haben einen Kollegen aus Österreich, der viel in Österreich gesungen hat, Beerdigungen. Und der hat uns Geschichten erzählt, wie lustig. Der hat immer Taschentuch gehabt, aber nicht wie ich am Weinen, sondern dass er das Lachen verbeißen konnte.
Ja, was halt so passiert außenrum oder so. Ja, aber das kann man.
Da hatten es 3 Sänger, ne? Doch kann man erzählen, könnte man erzählen.
Das ganze Leben ist ein Libretto, das muss ich euch ja nicht erzählen.
Ja, dann kann man es ja vorsingen. Aber gut, wir wollen nicht über Beerdigungen reden, weil das wäre zu traurig.
Nein, Anlass, aber was ihr schon alles gemacht habt. Jetzt kommen wir zum Theaterstück zurück. Das heißt In geheimer Mission. Jetzt. Und ihr habt eigentlich auch eine große Leidenschaft so für den britischen Humor. Das ist ja, glaube ich, auch ein englisches Stück, oder?
Es ist von einem Engländer geschrieben. I'm a Rose Ambassador. Oh Gott, kann ich gut Englisch.
Drum habe ich dich sagen lassen. Ich hätte jetzt
mein Englisch
nicht
war
so furchtbar.
Nein, ich habe meinen Fünfer gehabt in Englisch. Wir hatten da 1993 die deutsche Erstaufführung bei unserem Haus. aus in Nürnberg. Und 93 ist lange her. Wir waren eigentlich für diese beiden
zu jung. Viel zu jung. Viel zu jung. 93, stell dir mal vor, da war ich 24. Und der Botschafter muss um die 60 sein. Ne?
Also, die damals deine Tochter gespielt hat, die war älter als du.
Ja, Katja Weizenböck, heute großartige Schauspielerin, war da meine Tochter, war ihr erstes Engagement an einem Theater und da hat die Katja bei uns mitgespielt und wir treffen uns ja immer wieder regelmäßig und sie sagt, das war die schönste Zeit am Theater für sie damals, als sie da, das wird sie nie vergessen und da war die Katja ist, glaube ich, 2-3 Jahre älter wie ich. Ne? Mhm. Und da hat die meine Tochter gespielt und der Verleger war dann auch zur Premiere gekommen und dann haben wir gesagt, war es arg schlimm für Sie? Wir haben dann hat er gesagt, nein, Sie werden Ihren Weg machen, das habe ich schon gesehen. Und hat mir ins Gesicht neidätschelt, der Herr Lauke. Und ja, dann spielen wir heute noch, haben wir jetzt die 240. Vorstellung dann morgen zur Premiere, 240 Mal gespielt und es ist wirklich, das Stück hast du 5 Jahre nicht gespielt, du gehst auf die Bühne und die Schublade geht auf im Kopf und du weißt jeden Satz und du weißt jeden Lacher.
Es ist alles drin.
Das ist echt schön.
Und es hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Also im Original hatten wir es ja auch in den Anfangsjahren ein amerikanischer Botschafter in London. Und dann haben wir im Laufe der Jahre gesagt, wisst ihr was, wir müssen das jetzt einmal ändern. Wir müssen doch den großen Traum von Markus Söder erfüllen. Und der Markus Söder wollte ja immer eine bayerische Botschaft haben in London.
Gibt es ja jetzt ein bayerisches Büro. Ja. Ein
bayerisches Büro, aber wir haben gleich eine ganze Botschaft draus gemacht. Und deshalb spielt unser Stück auch zwar in London, aber eine bayerische Botschaft, der von einem fränkischen Botschafter vertreten wird.
Von wem denn auch sonst?
Ja, genau, ne? Muss genau. Schon so sein. Aber immerhin, es gibt noch einen englischen Butler, der natürlich für...
Das bist dann du.
Das bin dann ich, jawohl. Das ist schön. Das Problem ist, ich sollte nach Möglichkeit nicht lachen, sondern meine Ernsthaftigkeit bewahren. Aber ich bin der alte Lachwurz auf der Bühne und es fällt mir schon hin und wieder schwer... Ganz ernst. Ja.
Und nachdem der Herr Söder das unbedingt haben wollte, hat er auch eine Landsitz für den Botschafter mit angemietet, eine schöne Villa außerhalb von London. Und das ist eben der Ort, in dem die Komödie spielt. Wir haben wirklich ein schönes Bühnenbild mit König Charles noch drauf, mit Markus Söder selber ist auch mit drauf. Wir werden schön dargestellt mit Bildern. Tolles Wohnzimmer oder Empfangshalle, wo das Ganze spielt. Und es ist ein Wochenende und alle gehen irgendwie zum Wochenende raus. Die meine Frau, die fährt zu einer Schönheitsfarm, meine Tochter fährt eine Freundin besuchen, ich gehe zum Golfen und alle verabschieden sich vom Butler und fragen ihn, ob er denn diskret sein könnte, wenn er was sehen würde, was andere nicht sehen sollten. Und er ist sehr diskret und sagt natürlich, es ist nicht deine Aufgabe hier etwas weiter zu sagen.
Und es kommt, wie es kommen muss. Alle kommen natürlich zurück, weil sie alle ein amoröses Abenteuer in der Villa haben wollen.
Alle sind da und die Botschaft hat eine Bombendrohung und somit wird dieser Landsitz zur Botschaft und keiner darf mehr aus dem Haus raus und es kommt der Oberleutnant Armbrüster, der eben für Ordnung sorgt mit der Sekretärin, mit der Botschaftssekretärin und es nimmt, das Chaos nimmt seinen Lauf. Und
plötzlich muss jeder jemand anderes sein, damit er die Diskretion wahren kann.
Meine Liebhaberin, die Nachbarin wird zum Dienstmädchen.
Der Freund von der Tochter muss plötzlich eine Freundin spielen, also rein in den Frauenfummel und daraufhin wird der Botschafter wieder heiß auf diese neue Frau, die im Haus
ist.
Die Botschaftssekretärin ist halt hübsch, aber mehr kann sie nicht. Und trotzdem versucht natürlich der Botschafter, trotz dieses ganzen Chaos, natürlich sein amoröses Abenteuer durchzuziehen.
Und der Einzige, der den Überblick behält, ist der Butler.
Der Martin. Der steht dazwischen und muss hier immer... dafür sorgen, dass niemandem es auffällt, wer noch mit im Haus ist.
Aber auch er lässt sich dann von den heißen Spielchen anlocken und verliebt sich und hat am Schluss ein schönes Happy End.
Happy End gehört immer dazu. Ja, nachdem wir ja auch Operette so gern mögen. Happy End gehört immer dazu. Aber es klingt so,
wer vergisst, du kannst Dinge nicht.
Das spielen wir nachher noch.
Ja.
Aber es klingt wirklich nach sehr britischem Humor, aber es ist immer so anstrengend, wenn man als Zuschauer denkt, hoffentlich wird er nicht entdeckt, hoffentlich wird er entdeckt, hoffentlich kann sie jetzt da was verstecken. Es sind so viele
Türen, ne? Und hinter jeder Tür ist ja jemand anderes und geht die richtige Tür auf oder nicht? Und das ist wirklich, die Leute fiebern da mit und die schreien sich dann zu. Ja. Ja, dann kriegt dann einer die Tür am Kopf und ist wieder ohnmächtig. Und es ist wirklich, es ist so, ein Timing braucht man für diese Komödie, weil es muss wirklich auf die Sekunde stimmen, dass das wirklich gut funktioniert. Und nachdem wir es halt so oft gespielt haben, haben wir das jetzt perfektioniert. Und ich freue mich wirklich jetzt dann auf morgen, wenn wir es wieder spielen können. Wir haben es jetzt in der Komödie in Fürth gespielt, über Silvester 4 Wochen lang. Und jetzt haben wir 4 Wochen was anders gemacht. Und dann spielen wir es noch einmal 3 Wochen in München. Und dann geht es dann nach Bad Kissingen. Da spielen wir es im Sommer bei den Bad Kissinger Festspielen. Auch noch einmal für 14 Tage. Also das Stück kriegen wir nicht los, Gott sei Dank.
Das kriegt euch nicht los. Ihr seid mit dem Stück älter geworden.
Das ist älter auch geworden. Schön. Und das Schöne ist, wir können es noch 20 Jahre spielen, weil unsere Rollen ja hergeben. Je älter man ist, umso besser passt man da rein.
Ja.
Und es wird eine so lustige Sause und es hat, wie der Folge schon sagt, ein Timing und ein Tempo, dieses Stück, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hingucken soll und aus dem Lachen nicht mehr rauskommt. Und da kann sich auch München drauf freuen im Bayerischen Hof.
Das klingt so ein bisschen wie diese amerikanischen Screwball-Komödien Komödien der 40er Jahre, diese Filmkomödien mit Cary Grant und so, wo alles immer so in einem irrsinnigen Tempo mit Verwicklungen passiert, dass man atemlos zuschaut, so ungefähr in dem Tempo dürfte
es sein. Ja, genau, und das ist die große Kunst einer schönen Boulevard-Komödie. Tempo, es muss Aktion passieren, es muss sich jeder verwechseln, jeder muss was anderes darstellen und am Schluss löst sich es irgendwie auf und keiner denkt dran, dass es noch ein ganz einen Schluss haben könnte.
Das ist das Spannende. Aber da muss man sehr, sehr präzise spielen, um diesen Effekt zu erzielen.
Ja, wir sind ja bekannt dafür, dass wir unpräzise sind, weil wir keine auswendig gelernten Texte bei den Sketchen haben. Da spielen wir ja wirklich Sketche so frei von der Leber weg. Aber bei Operetten, bei Boulevardkomödien, da sprechen wir Text. Und da gibt es Möglichkeiten, wo man mal ein bisschen improvisiert, wo man mal den oder diejenige im Publikum mit einbaut, der vielleicht heute gerade da ist und so kleine Spitzen mit einbaut. Aber dann geht es auch wieder weiter und dann muss es wirklich, wirklich textgetreu stimmen. Und das macht es aus, dass da so ab und zu mal so kleine Ausflüge mit drin sind, wo die Leute auch selber merken, dass wir selber einen Spaß dran haben. Es gibt zum Beispiel jeden Abend, schicke ich den Perkins, so heißt der Butler, schicke ich in die Küche und sage, er soll für den Abend ein Abendessen vorbereiten. Und jeden Abend gibt es was anderes zum Essen.
Eigentlich solltest du nur sagen, machen Sie Sandwiches. Vom Abendessen sage ich nie eigentlich im Text, nie die Rede. Aber
es sieht aus, als ob der Abend länger wird, heißt es. Ne? Machen Sie etwas, bereiten Sie Sandwiches, genau. Aber es gibt jeden Abend irgendein Gericht von einem im Publikum, der da sitzt. Also wenn es morgen Abend zum Beispiel, weiß ich, zur Premiere kommt Sabine Sauer, ja, dann gibt es halt vielleicht einen Sauerbraten. Ja?
Oder saure Zipfel.
Oder saure Zipfel. Oder die Caroline kommt auch, die Reibers-Caroline. Ja? Freue ich mich sehr.
Da gibt's Reiber-Datschi.
Ne? Bring ihn nicht auf solche Ideen, Hermine. Ich muss es dann dauernd wiederholen.
Also dann komme ich auch, dann könntest du Kaiserschmarrn machen.
Genau,
wunderbar.
Genau. Und das ist halt dann das Schöne. Und das ganze Ensemble muss es dann auch immer wieder wiederholen.
Auch der Feuerwehr muss
ich wiederholen. Ich muss es immer wieder wiederholen. Und ich versuche das wirklich ein langes Gericht zu machen. Ne? Also dass das saarländische Sauerbraten à la Sabine Sauer oder irgendwas, was ich was so ein leichtes Wortgefecht noch gibt. Und der Martin muss das dann erstmal schon wissen, wie es geheißen hat, muss es wiederholen. Und ja, das sind so lustige Anekdoten, wo wir drauf freuen. Aber ansonsten ist es ernsthaft gespielte Komödie zum Schieflachen.
Und die Texte müssen kommen, weil es ist ja ein Räderwerk. Ein Zahnrad greift ins andere. Und wenn man dann das nicht präzise spielt, funktioniert es nicht mehr. Bis auf die paar Stellen, wo man dann, wie Volker erwähnt hat,
improvisieren
mal kurz
kann.
Raus kann. Das geht schon.
Meine Gäste können Theater spielen, schreiben, inszenieren, improvisieren, musizieren.
Singen.
Das habe ich auch noch vergessen. Singen
ja,
tut er auch.
Ganz wichtig. Also nicht so bei mir so stark, aber beim Kollegen Heißmann natürlich. Ne? Das darf man nicht vergessen.
Da schauen wir doch gleich noch, dass wir dich zum Singen bringen. Ja. Aber ihr habt euch ja schon seit vielen Jahren gefunden als Künstlerpaar und habt das, ohne zu ahnen, dass da so eine lebenslange Zusammenarbeit werden würde, habt euch am Anfang so gar nicht ausstehen können als Schüler.
Ja,
als und dann Schüler, habt ihr festgestellt, es funktioniert prima miteinander.
Ja, jetzt haben wir, nachdem wir letztes Jahr unser 40-Jähriges gefeiert haben, haben wir ein Buch geschrieben. Ein Duo kommt selten allein, heißt das Buch. Und da haben wir echt uns zusammengesetzt, der Marion und ich, und haben gesagt, jetzt tun wir mal diese ganzen alten Zeiten noch einmal unsere Revue passieren lassen. Und haben die alten Kalender geholt, die damals Gott sei Dank gab. Es gab noch keinen Computer, noch kein Handy. Du hast alles noch wirklich handschriftlich in so einem Chefkalender drin gehabt. Und wir haben dann so tabellarischen Ausdruck gehabt, Monatsübersichten. Und da haben wir die geholt. Und dann sind wir auf Auftritte gekommen, die wir gar nicht mehr gewusst haben. Und dann sind wir am Samstag 6-mal aufgetreten. Das ist nachmittags eine Hochzeit gesungen. Dann waren wir bei einer Hochzeit, wo wir nachmittags schon aufgetreten sind. Dann haben wir eine Komödie gespielt.
Dann war Geburtstagsfeier, noch
ein Firmenauftritt, eine halbe Stunde. Und dann sind wir da so rumgerannt. Das gibt's ja nicht. Wir haben im Jahr 320 Auftritte gemacht, der Martin und ich. 320 Mal im Jahr aufgetreten. Und dann haben wir mal zusammenzählt. Und jetzt sind wir so bei um die 12.000 Auftritte, die wir gemacht haben in dieser langen Zeit. Und da gab es halt so viele lustige Anekdoten und die haben wir dann zusammengeschrieben und das Buch ist echt so schön geschrieben worden dann. Wir haben es also erzählt und ein Mitarbeiter von uns, der Andi Hock, der mit der Monika Gruber auch die Bücher schreibt, hat es dann verfasst und das liest sich so, als würden wir es erzählen. Und da sind die ganzen Geschichten auf Weizhöchheim zum ersten Mal, wie wir da zufällig ja wirklich dazugekommen sind. Das war der Band Händel, hat dann Auftritt abgesagt und wir sind 14 Tage vorher angerufen worden, ob wir nicht einspringen. Und dann hatten wir diese Waldraum-Mariechen-Nummer Jahre vorher gespielt und dann haben sie gesagt, das wollen sie eigentlich nicht, weil Travestie wollen sie nicht bei der Fasnacht. Da haben wir gesagt, Waldraum-Mariechen hat auch nichts mit Travestie zu tun. Was wir machen, ist viel schlimmer. Und dann haben sie es dann doch genommen. Und dann ist dieser Dauerbrenner draus geworden. Also das Buch kann man echt empfehlen und es gibt nur drei Stück.
Ja, ich würde es dir sehr empfehlen, Volker. Kauf dir mal dieses Buch, weil es ist ja so von zwei Seiten geschrieben, also aus der Sicht von mir
und aus der Sicht von dir.
Geschichte von dir.
Ich hätte es ja ganz anders geschrieben.
Ich habe deine Geschichten gar nicht gelesen.
Ich glaube, deine schon gelesen.
Nein, deine. Da steht auch, wir haben ja auch eine Vergangenheit. Wir waren ja lange Zeit im Musikantenstadel und das war eigentlich eine sehr spannende Zeit. Alle tun immer die Nase rümpfen, wenn sie hören Musikantenstadel, aber das war immer eine gut gemachte Unterhaltungssendung und jede Musikrichtung hat seine Fans.
Ja. Eben, das zählt doch, Leuten Freude zu machen.
Ja. Und wir, was waren da für tolle Künstler? Larry Heckman war dabei, David Hasselhoff war mal dabei und die ganzen
Meryl Mathieu, die haben sich alle schief gelacht und wir mit dem, wenn wir zusammen da dann in der Garderobe waren und uns da in der Kantine miteinander am Tisch gesessen haben. Pierre Pries zum Beispiel, wir haben uns lang unterhalten, der hat uns immer gerne im Fernsehen angeschaut und das ist ja witzig, wenn der Winnetou, unser Kindheit Held, ne? Dann plötzlich meine sagt er schaut wahnsinnig gern Waldraum-Mariechen an. Ja, er versteht zwar nicht alles, aber er lacht sich trotzdem schief.
Oder wir hocken mit Heino zusammen.
Er erzählt uns Zaubertricks dann nachts und mit Roland Kaiser.
Und die kamen zu uns und wollten Fotos mit uns. Nicht wir mit denen, sondern die mit uns. Und das war echt spannend. Roger Wittecher, der war hinter der Bühne. Ich weiß nicht, was war ich.
Schöne Anekdote muss ich dir erzählen, Hermine. Glaubst du nicht, wir saßen in Konstanz an der Kantine hinten am Stadelwirt, quasi hinter der Bühne. Und Milva hatte einen ihrer letzten Auftritte da und war auch da in den roten, wallenden Haar. Und wir saßen, Waldraum-Mariechen, Milva an einem Tisch, Milva mit ihrer Betreuerin da, mit ihrem Management. Und dann kam der Aufnahmeleiter und hat gesagt, ja, wir werden jetzt mit der Probe fertig. Wann wir denn zum Hotel wollen? Sagen wir, ja, wir ziehen uns um und dann können wir zum Hotel fahren. Wir gehen weg von dem Tisch, ziehen uns um, sitzen wieder als Martin und Volker in normalen Straßenkleider da. Milva war immer noch da und dann kommt der Aufnahmeleiter wieder, seid ihr jetzt fertig? Haben wir gesagt, ja. Und dann sagt der junge Mann, und die Kollegin will sich nicht umziehen.
Oh Gott. Ja, er hat ja recht.
Aber sie hat es hoffentlich nicht verstanden.
Dachte er, Milva wäre auch eine Transe.
Das heißt auch ein Travestie-Künstler, so muss man es ja auch bezeichnen.
Oh weh. Aber
dann wir haben uns weggeschmissen, wie schön diese Anekdote ist. Und wie oft man, und auch die, solche Sachen stehen halt alle im Buch mit drin.
Ja, auch ganz spaßig war es in Passau. Da haben nämlich Florian Silbereisen und Gunther Emmerlich die Schwestern von Waltraud und Mariechen gespielt. Gunther Emmerlich war Waltraud und der Silbereisen, das Mariechen. Und das Schöne war, Gunther Emmerlich ist ja auch so ein Theaterpferd. Für den ist das ja der Kostüm. Und er stand da in dem Zebra-Dondel und Perücke und sein Bart. Ne? Er war da beim Stadelbett und da haben wir uns unterhalten. Und der war völlig umgänglich und hat selber gar nicht gemerkt, dass er jetzt ein Frauenkostüm machen hat, das Waldkostüm. Und Silbereisen hast du nicht gesehen. Er hat sich in seiner Garderobe eingesperrt. Ja, das ist ein er so.
Dem war das peinlich. Und
der Kunde
wollte es gar nicht mehr ausziehen. Der wollte dann so ins Hotel und wollte dann in die Bar noch gehen.
Ja, hat so viel Spaß gehabt.
Spaß. Ja, ja.
Aber ihr habt beide die ganzen Geschichten gesammelt. Ihr habt ja auch nie Zeit gehabt, bei über 300 Auftritten pro Jahr, nie Zeit gehabt, das aufzuschreiben. Aber du hast zum Beispiel gesagt, ihr habt die Kalender alle aufgehoben. Volker, du bist eher ein Aufheber. Es gibt sehr schöne Lebenslinien über dich.
Aufheber, das ist ja noch freundlich ausgedrückt. Messi.
Messi bin ich.
Also nicht, dass er jetzt unordentlich wäre oder so, das will ich damit nicht ausdrücken. Aber er sammelt mit einer ganz großen Leidenschaft alles.
Ja, man kann mal brauchen. Schon mal hätten wir diese ganzen Monatsdinger weggeschmissen, hätte man das, kann man das viele Sachen gar nicht mehr wussten.
Ich rede von alles. Ich rede jetzt nicht von diesen Kalendern, die ich auch aufhebe. Du brauchst ja mal, wenn die Steuerfahndung kommt, musst du ja mal belegen können, was alles da war.
Ja, wir haben ja früher, wenn wir unsere ersten Gastspiele gemacht haben, außerhalb von unserem Theater, 92, 91, 92, haben wir gesagt, in jeder Stadt, wo wir sind, oder in jedem Dorf, wo wir auftreten, kaufen wir uns einen Krug.
Du wolltest dir mal diesen Krug haben.
Ja, du warst am Anfang schon dabei. Und dann haben wir halt immer geschaut, Gößmeinstein, einen Krug gekauft, ne, da waren wir ja in Beringersdorf, da waren es ja wirklich noch keine Weltstädte, wo wir aufgetreten sind. Schöne Orte, aber...
Gibt es ja heute auch noch mal diese Krüge,
und die Krüge
mit Stadtwappen und Motiv.
Ja, ne? Ja, die gibt es aber noch. Die haben wir jetzt in irgendwelchen Kartons.
Volker hat sie gesammelt.
Ja,
du hast sie wahrscheinlich nicht mehr.
Unten drunter immer einen Aufkleber gemacht, wann der Auftritt war, wie viele Zuschauer da waren.
Ach süß.
70 Zuschauer.
Ja. Doch so viele.
Da haben wir auch noch fotografiert. Das ist ja auch noch so eine alte... Also mit Fotos. Und Volker hatte da uns ein Foto... Service, wo man günstig Bilder entwickeln konnte.
Genau, haben wir den Film hingeschickt, ne? Dann kamen die mit der Post und dann haben wir die auch alle archiviert.
Und alle in einer großen, das ist archiviert, die sind alle in einer großen Kiste, die ich schon tausendmal durchwühlt habe, wenn jemand alte Fotos wollte. Und wenn ich dann Fotos suche und sitze über dieser Riesenkiste,
dann verlierst du dich Stunden.
Ja.
Weil dann plötzlich in Erinnerungen.
Ja,
da war man so auch. Ach, schön.
Das hast du ja mit dem Handy, wo du 1000 Fotos machst.
Da wischt man hin und her und schaut in der Kiste, wühlt man. Du hebst also nicht so viel auf.
Nein, ich bin ein großer Wegschmeißer. Ich
hebe auch die Gags auf. Und ich weiß dann immer noch die alten Witze. Und die kommen dann auch mal wieder raus und die kann man dann wieder erzählen, weil die Witz ist ja
sind recycelbar.
Genau,
die kannst Archäologie, es kommt immer darauf an,
neu erzählen,
wie man einen Witz erzählt. Ein Witz wird ja nie neu erfunden, aber wie erzählt
gibt ja schon alles, genau. Hat der Hans Moser schon oder der Theo Lingen, was die da gemacht haben, und das kannst du heute wieder machen. Musst halt in die jetzige Zeit transportieren, aber im Endeffekt bleibt der Gag, eine Komödie, die auf dir zu, ist ja immer das Gleiche, Verwechslung. Ne? Und das zelebrieren wir, und da sind wir, glaube ich, eine der letzten Lebenden, die das noch so in den, also auch kommt. Duos gibt es ja kaum mehr.
Nein, soweit du gerade Hans Moser sagst, Paul Hörbiger und Hans Moser, die waren unglaublich, auch über Jahrzehnte.
Ja, Sketch-Duos, ne? Das haben nur die Kollegen Meilheimer Schlenger, die jetzt aber auch schon ein wenig am Machen. Das Badesalz noch so als Duo, aber dann wird es schon dünn. Ne?
Und so lange. Ihr seid ja wirklich ein eingespieltes Team. Aber weil wir vom Aufheben waren, beim Aufheben waren sehr schöne Lebenslinien über dich, Volker, wo du dann in der Werkstatt von deinem Papa bist, der euer Komödie auch noch lange unterstützt hat und gemacht hat.
Mit dem Vater von Martin zusammen.
Ja, und dann stand beiden. So ein schönes Schild. Ich glaube, Walter hat dein Papa geheißen. Ja. Walter Heißmann, Maler und Tünche. Allein das Wort Tünchen gibt es gar nicht mehr. Das hat mich so berührt.
Ja, und diese Tünchrollen haben wir ja noch, haben wir ja noch in der Werkstatt. Und die sind ja heutzutage ein Vermögen wert, weil das gibt es ja nicht mehr.
Ne?
Schöne
Muster
sind das. Die sind alle mit der Hand gemacht worden damals. Und da kannst du echt schöne Sachen machen. Und manchmal noch, vielleicht für das eine oder andere Bühnenbild, braucht man es wieder mal. Ne?
Was ist der Unterschied zwischen Malen und Tünchen?
Ja, das frage ich mich auch gerade.
Der Malen tust du eine Wand völlig zusammen mit einer Unisono weißeln oder anstreichen.
Und
Tünchen wird ein Muster aufgetüncht. Ja? Das ist, du musst ja mit dieser Rolle quasi ein Muster aufbringen. Und deswegen.
Ich muss ja mal nachforschen, Tünchen, wo der Begriff herkommt. Ich bin immer so neugierig drauf, wie woher Worte kommen, wie entstehen sie, was ist der Hintergrund. Ne?
Und wie sie sich verändern auch.
Ja, und das ist jetzt Tünchen eigentlich auch nicht das Wort. Das muss ja irgendwo.
Und was hat dein Papa im Theater gemacht?
Mein Vater war ja Werkzeugmacher oder Formenbauer. Die ganzen handwerklichen, was jetzt so kleine Reparaturen, das waren so die zwei Hausmeister. Meistens haben sie Pause gemacht. Aber sie haben natürlich auch, wenn jetzt was zum Malen war, dann war der Walder da und hat gestrichen.
Das Verb Tünchen stammt vom althochdeutschen Tunihon, mit Kalk versehen, mit Kalk bestreichen, eigentlich ankleiden, mit einem Gewand, einem Überzug ausstatten. Aus dem 9. Jahrhundert ist das Spätmittelhochdeutsch Tünchen. Und heute ist es verputzen, Kalk auftragen, eben ein Muster aufbringen.
Nachdem er mit Kalk gemacht hat.
Ja, genau. Früher war das Kalkbalken.
Ja, ja, genau.
Da haben wir Vater nur angemacht. Die hatte Kalk da gehabt und dann wurde der angerührt. Das war ich als Kind und hat er immer mit dem Zeigefinger hat er immer reingelangt und hat die Finger, hat die Farbe am Zeigefinger gehabt und hat den Mittelfinger im Mund und hat abgelutscht. Ich dachte immer, er probiert die Farbe. Aber da hat er halt den anderen Finger abgelutscht. Ne? Yeah. Und ich habe als Kind dann halt, das kann man probieren. Habe dann halt immer probiert. Hat mir nicht geschadet. Ne?
Nicht so richtig.
Kalkfarbe war nicht so giftig.
Ja, von auf jeden Fall waren wir von innen getüncht waren wir ja bei unseren Vätern, die dann eben so diese kleinen Reparaturen im Haus gemacht haben. Mein Vater hat dann früher nachher immer ganz nachgepinselt, ist die gleiche Farbe, das sieht man nicht. Es war nie die gleiche Farbe, man hat es immer gesehen. Aber was wolltest du denn sagen, der war ja dann auch schon älter und er hat sich ja Mühe gegeben, dass das immer passt alles. Und da hatten die ja ihre Aufgabe. Ne? Die Mütter waren froh, dass die Männer dann wenigstens mal ein paar Stunden nicht da waren.
Wie sind wir denn jetzt auf die Operette gekommen? Ihr habt gesagt, man hat es früher im Radio gehört, man hat es im Fernsehen gesehen und ihr beiden habt eine große Liebe. Du besonders zur Oper, Martin, aber ihr beide zur Operette und habt auch beide, das ist auch ungewöhnlich an einem Komiker-Duo, beide schon jeweils den Frosch gespielt in der berühmten Fledermaus.
Ja, das war ja unser Problem. Also wir mögen beide die Fledermaus und die Komikrolle, den Frosch, mögen wir ja beide. Sondern wer spielt jetzt das, wenn man das machen könnte?
Ene, mene,
ja, der das Frosch wollten wir nicht. Und dann
kam die Anfrage vom Staatstheater Nürnberg, ob wir den Frosch abwechselnd spielen würden. Einmal er, einmal ich. Und haben wir gesagt, nee, das wollen wir dann schon gemeinsam spielen. Machen wir doch Frosch und Kröte. Und dann haben sie erst ein bisschen, ne? Und ja, doch, ist das geht was?
Weil wir haben sie schon in unserer Hausproduktion mit Wolfgang Gratschmeier. Wir haben so eine kleine Fledermausfassung ohne Chor, nur mit Solisten und Klavier. Haben wir das bei uns im Haus schon gemacht und da haben wir uns die Rollen auch schon geteilt.
Und dann haben wir uns überzeugt, haben den Text dann auch schon geschrieben gehabt und dann haben wir das da wirklich auch an die 30 Mal in Nürnberg im Staatstheater gespielt. Und dann haben wir es bei den Operettenfestspielen in Kufstein, wollten sie es dann wieder haben und haben gesagt, aber in Kufstein, da müssen wir einen österreichischen Frosch nehmen und einen deutschen Frosch. Und dann habe ich gesagt, kann ja nur einer von uns spielen. Ja, der Martin könnte doch dann den Prinzen Orlowski spielen. Dann
sage ich, der Prinz Orlowski,
der Hosenrolle.
Der doch, das erste, das gute Ding, der hat es auch schon mal gesungen, der Ivan Reprov. Sag ich, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der große Sänger und so. Ja, doch, hat immer unser kleiner Kammersänger Bobby Forstner gesagt, das schaffst du, das können wir üben. Naja, dann habe ich halt geübt und dann, das, was ich nicht singen konnte, hat dann bei den Proben der Kammersänger Forstner gesagt, ah, das mache ich dann, das singe ich. Also ich durfte gerade noch mein Lied singen. Ne? Ich lade mir gerne Gäste ein und der Rest wurde alles übernommen vom Kammersänger Bobby Forstner. Und dann hat es gut funktioniert. Und so hatte ich dann mein Debüt als Prinz Orlowski in der Fledermaus. Ich
war mit Editha Grubarova auf der Bühne gestanden.
Nein.
Wer kann dir das sagen?
Ne? Die lächelt uns jetzt gerade vom Opernhimmel aus.
Zur Premiere wurde die als Stargast eingeladen zum Prinz Orlowski und der Martin hat sie angesagt.
Ich durfte sie auch sagen, meine
Große. Und die hat einen Spaß gehabt mit uns, die Editha. Die war ja ganz Ulknudel.
Die ist eine große Opern-Diva gewesen und eine begeisterte Operettensängerin. Und das fand ich bei Editha Grubarova auch
Mensch halt,
so
total
toll.
Netter Mensch gewesen. Die war bis früh, wirklich lange war die mit auf einer Premierenfeier bei uns gesessen und wir haben da einen Mod Spaß miteinander gehabt. Und das jetzt dann leider so schnell sterben musste. Aber das war nur eines, war einer ihrer letzten Auftritte. Da hat sie toll gesungen, diese Parodie von
Milo Gavada. Ove Primadonnen.
Ove Primadonnen. Ach, war das lustig. Das war so toll.
Keiner mehr auf mich geschaut.
Ich habe es hier auf dem Handy, ich habe es aufgenommen. Von der Seitenbühne habe ich es gefilmt.
Ja, war auch so toll. Und ich habe mich mit dem Regisseur gut verstanden und ich habe gesagt, lass uns bitte diesen Orlowski, das ist doch ein unangenehmer Mensch eigentlich und so ein Arsch, wie man halt sagen würde in Franken.
So ein Großkotz.
Wenn ich singe es erinnert sich jemand hier bei mir, schmeiß jemanden raus. Ich möchte jemanden aus der ersten Reihe rausschmeißen. Lasst uns bitte einen Fake hinsetzen, dass ich den rausschmeißen kann. Und dann hat der den Doktor Blind gesungen hat, ach, wie hieß er noch? Volker, helf mir. Du weißt es.
Volker, helf ihm.
Der Große, der hat das Phantom gesungen damals in Wien, das erste.
Steht am Schlauch.
Ja. Aber ist ja egal. Der hat den Dr. Blind, der hat nicht viel zu tun gehabt. Und der hat sich immer als Frau, als alte Frau angezogen und saß an der Seite in der ersten Reihe. Und die habe ich während meines Liedes rausgeschmissen. Aber der hat sehr schnell bemerkt, dass ich überfordert war. Ich konnte nichts improvisieren. Ich musste ja weiter singen. Und er hat immer versucht, mich rauszubringen und hat immer wieder Worte gegeben, wissentlich, ich kann nicht darauf reagieren, weil das Lied geht ja weiter. Und das hat er mit einem Genuss ausgebaut, um mich rauszubringen.
Ich bringe euch jetzt nicht raus. Ich sage nur, dass wir in 5 Minuten die 11 Uhr Nachrichten haben und danach ratschen wir weiter über euer Theaterstück und besonders über, wovor wir schon die ganze Zeit drüber reden wollten, über euer Theater in Fürth, die Komödie, die ja wirklich ein Publikumsmagnet ist.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre, herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Ratsch heute, sagt Hermine Kaiser. Martin Rasser und Volker Heißmann sind bei mir zu Gast. Heute in geheimer Mission, so heißt das Theaterstück, mit dem sie in der Komödie im Bayerischen Hof auftreten. Über das Stück haben wir schon in der ersten Stunde geratscht. Wie sie zu ihrem Theater, zur Komödie in Fürth gekommen sind, was das für eine große Aktion war, darüber unterhalten wir uns auch. Und dass es die beiden auch noch als Solokünstler gibt und was sie sonst noch alles machen, eigentlich alles, ziemlich viel. Darüber ratschen wir gleich. 2 Komödianten bei mir zu Gast, die noch vieles andere machen. Martin Rasser und Volker Heißmann. Wie euer Komödie Fürth entstanden ist, das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte.
Ja, eigentlich war ja das Haus, das Bayreuther Marianum, die Volksbücherei in Fürth mit Vortragssaal. Und die war auch schon in die Jahre gekommen und war nötig, dass die irgendwie einen Umbau kriegen oder einen Neubau. Aber die Stadt hatte ja nie Geld. Und dann hat aber die Stadt eine Erbschaft gemacht und konnte damit einen Umzug der Bücherei in größere Räume, in die ehemaligen Räume der Highschool von den Amerikanern umziehen. Und somit wurde dieses Haus mehr oder weniger frei. Und da kam die Stadt auf uns zu und hatte mal nachgefragt, ob wir nicht...
Wir hatten zu der Zeit die Komödie Nürnberg. Im Stadtpark war das ein schönes Haus mit 280 Plätzen. Und zum 5-Jährigen kam der Oberbürgermeister damals von Fürth und hat gesagt, ihr seid Fürther, ihr müsst doch nach Fürth und nehmt halt dieses Bayreuthheimerianum. Da habe ich gesagt, ja, wer soll das renovieren? Ja, ihr. Da habe ich gesagt, kann die Stadt uns da helfen? Nee, die Stadt hat kein Geld. Das kostet ja ein paar Millionen und so. Ich sagte, er redet mit der Sparkasse, ob die das finanzieren. Wir haben dann Architekten dann beauftragt und dann hat er die Kostenvoranschlag und alles immer so gemacht. Also 3 Millionen hätte das damals gekostet und die Finanzierung hat dann wirklich die Sparkasse in Fürth übernommen und die hatten keine Sicherheiten, die hatten nur unsere 2 Gesichter im Endeffekt. Die haben
ganz heiß
geschwitzt damals bei der Vertragsunterzeichnung. Aus den 3 Millionen sind 4 Millionen dann geworden, aber die Sparkasse hat nur 3 Millionen finanziert. Wir hatten also 1 Million Unterdeckung und mussten dann, und es war aber wirklich das Glück, dass wir fast nach den Franken waren, 97, wir hatten den Umbau 97, wir haben 98 dann diesen Umbau, die Einweihung gehabt und sind dann auf Tournee gegangen, sind zum ersten Mal außerhalb von Nürnberg vor der Langen aufgetreten, haben wir dann auch die Olympiahalle in München gespielt, da waren 9000 Leute da und dieses Geld, was wir da eingenommen haben, haben wir natürlich gleich in das Theater gesteckt in die Finanzierung. Wir haben in Wassertrüdingen damals, weiß ich noch, vor 2000 Menschen in der Turnhalle gespielt und dann war das so schnell ausverkauft, dass dann der Veranstalter gesagt hat, spiel mal Nachmittag noch einmal. Dann haben wir Nachmittag gespielt, am Abend gespielt, 2000 Menschen sind weggefahren, 2000 Menschen kamen, dann waren wir sogar in Bayern 3 an der Verkehrsdurchsage. Bitte umfahren Sie Wassertrüdingen großräumig, das ist ein Verkehrschaos, weil Heißmann Rassau da in der Turnhalle auftreten und das war 4000 Menschen aufgedreht, da kam mal Geld zusammen. Damals hat eine Eintrittskarte 18 Mark gekostet oder 20 Mark. Mhm. Ne? Aber das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. 10 Euro. Wenn du heute in ein Konzert gehst oder ins Theater gehst, zahlst du 30, 40, in ein Konzert 100, 200 Euro. Aber da haben wir wirklich gespielt ohne Ende, auch damals noch 300 Vorstellungen im Jahr und haben uns dieses Theater wirklich erspielt und waren nach 10 Jahren schuldenfrei.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Sparkasse hat nicht nur geschwitzt, sondern sie hat sich auch gefreut, da waren es Zinsen. Sätze, die man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen kann.
8%.
Das war ja teilweise auch über 10%, ja, ja. Was man da bezahlt hat für Kredite. Also die haben schon gut verdient dran. Ja, ja. Aber es ist alles zurückbezahlt.
Die Sparkasse ist gegenüber von der Komödie und wir haben angefangen zurückzuzahlen und dann hat die Sparkasse renoviert plötzlich. Also die haben dann mit unserem
Geld... Mit eurem Geld... Ja. Es ist ja ein schönes Bild.
Genau. Und wir haben dann ein Abonnement noch verkauft. Also wir hatten immer so eine Querfinanzierung, die dann, ja, und es dürfte nichts passieren. Ja, und der Eröffnungstermin, ich habe gesagt, zum Architekten, du rückst mit deinem Leben Wir müssen im September anfangen, weil wir haben Karten verkauft.
Ja, und wir hatten damals wirklich den Nerv der Zeit getroffen. Die Leute haben uns geliebt und das war Vorverkaufbeginn für die Komödie in Fürth. Das war in unserem Vorverkaufsladen. Und da ist wirklich, die waren hunderte von Metern außen gestanden, angestanden. Das kennt man nur von Kriegsbildern nach dem Krieg, wo die Leute mit Essensmarken am Essen, ne, angestanden waren. Oder DDR, so Bilder, wenn es da plötzlich wieder Bananen gab oder und da waren die Leute wirklich...
Waren die Bananen des Westens.
Es gab ja auch noch... Die Fürther Bananen.
Heute bestellst du online übers Handy deine Tickets. Das gab es damals
nicht. Du musstest die Karten, die ausgedruckt vom Block da runter reisen lassen. Die Polizei war da, hat es geregelt, weil diese...
Polizei kam. Was für ein tolles Publikum habt ihr.
Wahnsinn, wirklich. Und die Leute haben das auf sich genommen und haben sich da eine Stunde angestellt, bis sie ihre Karten bekommen haben. Also kann man gar nicht, so dankbar kann man gar nicht sein, wie wir eigentlich sein müssten. Das war so schön, dass die uns da so getragen haben, unser Publikum. Und dann auch, wir haben ja nicht, es war nicht alles gut, was wir gemacht haben in diesen 40 Jahren. Haben wir ja auch mal eine schlechte Produktion gemacht oder was halt nicht so lustig war. Oder haben uns einmal zusammengesponnen. Aber die Leute haben es uns verziehen und haben dann gesagt, naja, wir geben euch trotzdem nochmal eine Chance und sind dann wiedergekommen. Also es gab wirklich ganz, ganz wenig Kritik eigentlich, ne? Sondern
ja, weil oben war das Theater, im Erdgeschoss war die Gastronomie und man hat dann sich, also wenn der Abend vielleicht nicht ganz so toll war, unten nur zwei Bier gekauft und dann war der Abend doch wieder gerettet. Und ich werde auch nie vergessen, wir hatten ja da auch in Nürnberg auch noch unser Theater und wir hatten zum Eröffnungszeitpunkt das Ohnsorgtheater Hamburg, hat in Nürnberg gespielt.
Kenn ihn aus dem Fernsehen.
Ja, genau. Und dann mit denen Maler, genau. Den ersten Testlauf der Gastronomie gemacht, nämlich zwei Tage vorher haben wir die dann eingeladen und haben praktisch inoffiziell mit dem Ohnsorgtheater die Gastronomie eröffnet in der Komödie.
Aber ihr wart ganz schön mutig, auch ein bisschen blauäugig. Ich meine, ihr seid ja auf der anderen Seite keine Unternehmer und Intendanten gewesen, sondern die Künstler auf der Bühne. Dann sowas Großes zu stemmen.
Wir haben noch zwei Kollegen dabei gehabt, die auch mit uns in der gleichen Schule waren. Der Marcel Gaste, Michael Urban, wirklich Jugendfreunde an. Mit Marcel Gaste hatte ich meine ersten Auftritte gemacht. Wir haben Sketche von Dieter Hallervorden von damals nachgespielt. Der kam dann noch dazu, der Michael Urban, ganz, ganz, ganz lieber Freund von uns und wir sind zu viert und wir haben zu viert diese Schulden aufgenommen, haben zu viert auch jeder Euro, der verdient wird, wird auch dann durch vier geteilt, wenn es was zum Ausschütten gibt. Die machen die Gastronomie, die führen das Theater jetzt momentan, wenn wir jetzt in München sind, muss ja jemand das Theater...
Das muss ja weiterlaufen.
Ne? Da kommen dann eben Michael Altinger, weil letzte Woche hier bei dir zum Beispiel, der da spielt dann wieder in der Komödie, oder Luise Kinseher kommt, oder Helmut Schleich kommt jetzt dann bald. Das ist ja jeden Abend, so wie das Lustspielhaus in München, ist ja das bespielt, die Komödien führt. Und da sind wir schon froh, dass wir zu 14, dass wir...
Ja, und das Blauäugige, ich glaube, das war auch nötig, dass man sich das traut. Mhm. Wenn man jetzt wirklich genau darüber nachgedacht hätte, was machen wir da eigentlich? Oder auch schon gewisse Erfahrungen gehabt
hätte.
Hätte es nicht gemacht. Und wir hatten ja schon längere Zeit unser Haus in Nürnberg und auch da haben wir damals schon mal eine 3/4 Million Mark investiert in den Umbau von dem Saal. Also wir hatten schon gewisse Erfahrung, aber in der Dimension eben noch nicht und haben gesagt, das wird schon gut gehen, das machen wir schon und irgendwie so, ja.
Es seid ja nicht nur ihr zwei oder ihr vier, sondern es sind ja ein Haufen Leute dort beschäftigt. Das muss ja alles funktionieren.
Jetzt im Sommer, wir machen jetzt auch die Bad Kissinger Festspiele im Sommer mit Operette oder mit Boulevard. Und da haben wir im Sommer jetzt die Lustige Witwe gespielt wieder. Und da hatten wir auf der Payroll dann 200 Leute stehen bei uns am Gehaltszettel. Wir haben zwei Gastronomiebetriebe, wir haben einen großen Biergarten mit 1000 Plätzen, wir haben das Theater, wir haben die Festspiele, wir haben den Vorverkaufsladen. 200 Leute. Als wir angefangen haben, 91, waren wir zu zweit. Mhm. Ne? Und da, wie gesagt, da hat die Eintrittskarte 8 und 12 Mark gekostet in unserem ersten Theater. Und wir hatten am Abend dann 300 Mark in der Kasse und dachten, das ist unser Geld. Und sind dann zum Essen gegangen und hatten keine Ahnung, ne? von GEMA, von Künstlersozialkasse, Bayerische Versorgungskammer, was alles so kommt.
Aber das haben wir peu à peu drauf geschafft und gelernt, erfahren müssen und gelernt. Und so ging das eben Schritt für Schritt in die größere Nummer.
Aber das ist seit der Jugend auch gegönnt, dass junge Künstler so anfangen und sagen, wir treten heute auf, das haben wir verdient, jetzt gehen wir essen und jetzt sind wir die Könige.
Genau, so haben wir uns gefühlt damals.
Ja, das muss man als junger Mensch, muss man das auch machen. Das kann man auch nur jedem Jungen empfehlen, der probiert einfach aus und
Machen. Ja, genau.
Lange überlegen, das bringt doch
viele kommen immer und sagen, ja, ob sie bei uns eine Rolle bekommen und ob sie bei uns spielen können und so. Sagen. Macht halt erst einmal selber was. Probiert es halt selber. Jetzt als No-Name in ein Theater mit 400 Plätzen zu gehen, ist halt ein bisschen viel, ist zu groß. Geht irgendwo in einen kleinen Raum mit 80 in einen Club, wo 60, 80 Plätze sind und wenn dann da 40 sitzen, ist es geil. Dann ist es nämlich fast voll. Aber wenn du in einem Theater mit 400 Plätzen vor 40 Leuten spielst, ist es, bringt es dich nicht nach vorne. Und die Leute fühlen sich auch nicht wohl, die da kommen. Ne? Sondern machen. Wir sind bei jedem Schulfest aufgetreten, wir sind bei jedem Gemeindefest aufgetreten.
Jeder
bei
jedem Stadtteilfest. Das war auch unsere Schule. Wir konnten nichts mehr
wir waren schocken. In jedem Wohnzimmer, in jeder Kneipe sind wir aufgetreten. Da haben uns die Leute engagiert. Der Tisch mit 15 Leuten, die Oma ist 80 geworden und das Lokal war voll. Da waren noch 100 Leute gesessen, die nichts mit dem Geburtstag zu tun hatten. Aber wir sind für diese 15 Leute aufgetreten. Und am Schluss haben wir es geschafft, dass das ganze Lokal ruhig war, weil alle einen Spaß hatten. Aber das musst du dir erst mal trauen, dass du da reingehst und jetzt einmal für die 15 Leute spielst und die anderen essen gerade ihr Schäuferle.
Ja, aber nicht immer waren sie ruhig. Da war es auf einer Hochzeit, die hat es denn interessiert. Die Kinder sind da vor die Füße gesprungen. Der Kellner hat das Essen serviert, es hat gescheppert, es hat bumbert, alles Mögliche. Und du musstest da durch.
Aber da lernt man es. Ja, da lernt man euer Handwerk. Eben, dass man das durchziehen muss und dass man nicht gleich den großen Applaus hat, sondern dass man sich eben zwischen Vorspeise und Nachspeise durchhandeln muss und wenn die Leute nebenbei ratschen, dann weiterspielen und nicht sagen, ich breche jetzt ab.
Ja, und da haben wir es improvisieren gelernt, weil da auch irgendwas immer dazwischen kam und da musste man halt irgendwie drauf reagieren und das haben wir auch gemacht.
Und deshalb habt ihr wahrscheinlich auch keine Allüren. Das ist auch die Demut dem Beruf gegenüber zu sagen, auch wenn das Publikum nicht so dankbar ist oder aufmerksam wie bei so einem
Da muss ich das spielen. Und am Schluss hat man es ja dann schon. Mhm. Und wir gehen ja immer noch auf Tournee, jetzt wieder. Haben wir jetzt durch die Pandemie, sind wir jetzt ein paar Jahre nicht unterwegs gewesen, aber jetzt sind wir wieder, jetzt nach München sind wir wieder unterwegs, auch in Niederbayern sind wir.
Jetzt geht es in die Niederungen, ne? Was nach genau. Niederbayern geht, das geht nach Simbach-Rosenheim.
Pilzhofen, Laufen sind wir, genau. Ja. Also das wird wieder richtig schön und wir sind da in Kinos aufgetreten. Da war die Garderobe, war eine Abstellkammer, ne? Im Bavaria-Kino in Rot damals. Wir sind in Kammerstein in so einer
Dorfgrube. Da waren wir das Schlimmste. Also der war total lustig, dieser Saal. Gute Stimmung, aber der Türrahmen war immer recht niedrig. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir mein Hirn geprellt habe an diesem Türrahmen.
Baustrahler als Licht gehabt. Ne?
Durch alle Unwegsamkeiten sind wir durch und haben. Du musstest ja irgendwie die Show zu Ende bringen und das haben wir auch immer geschafft. Und dabei hast du halt auch gelernt.
Und deswegen haben die Leute, glaube ich, uns auch so gemocht, weil sie gemerkt haben, die scheißen sie nichts, die machen jetzt einfach ihr Zeug. Und die haben ja dann immer das auch mit ins Programm eingebaut, was da so außenrum passiert ist. Und dann die
ja, wenn der Kollege neben dir steht und lacht sich kaputt, warum lacht denn der Depp so? Was ist denn? Ich habe es nicht bemerkt, aber ich hing im Fliegenfänger mit meiner Perücke. Es gab in diesem Gasthaus noch diese Kleberollen.
Diese Kleberollen.
Und da hing ich mit der Perücke drin. Ich habe es nicht gemerkt, aber er hat es gesehen und hat sich weggeschmissen.
Oder in der ersten Reihe sitzt zwei ältere Damen und die lachen so sehr und haben immer ihren Rock nach oben, bis sie gelacht haben von den Knien, haben immer so den Rock nach oben und wir haben dann immer bis zum Brandenburger Tor geschaut. Das willst du nicht sehen, aber du musst da hinschauen und dann siehst du plötzlich deine Unterhosen. Und dann erzählen wir es halt den Leuten, so, jetzt hat uns die Tante Anni da vorne wieder ihre Unterhosen zeigt. Ne? Ach, was denn mal? Habt ihr nicht? Das ist gleich wieder gemacht. Ne? Und somit lacht der Ganze und die Tante Anni vergisst keiner, die in dieser Vorstellung war. Und das, wir vergessen es auch nicht. Und das merkt man, wenn du dann wieder im Kalender liest, dass du da warst, bei der Tante Anni oder in diesem Dorfgastro, dann haben wir das halt auch wieder, kommen wir jetzt zum Buch, haben wir jetzt ins Buch reingeschrieben. Und ich lache mir jetzt noch schief, wenn ich das Buch lese.
Aber ihr habt dann eine Komödie auf beiden Seiten auf der Bühne und wenn ihr ins Publikum schaut, passiert ja auch höchst amüsant.
Ja, natürlich. Ja. Also ich werde nie vergessen, wie die plötzlich unter den Tisch gerutscht ist. Also der Zuschauer rennt vor Lachen, ich weiß nicht, wie sie es angestellt hat, um den Tisch klutscht. Und dann war es wieder da gesessen und da war ein Loch in der Strumpfhose. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Wie hat die das geschafft, dass die jetzt ihre Strumpfhose dabei noch kaputt gemacht hat?
Wie kriegt ihr euch ein, weil wenn solche Situationen sind? Ich meine, auf der Bühne gibt es genügend Gelegenheiten, wenn ihr da seid, dass ihr lachen könnt. Aber es gibt ja Situationen, wo ihr auf eine Pointe hinarbeitet, wo ihr gerade nicht lachen müsst. Hat man sich da so unter Kontrolle?
Ja, haben wir uns schon sehr. Also das ist schon echt selten. Man sieht es beim Kollegen. Manchmal kommt so ein leichtes Grinsen ins Gesicht. Bei mir dann auch. Wir haben jetzt letzte Woche für TikTok und für Instagram haben wir die Essenschecker nachgemacht, weil es darum Mariechen. Da gibt es so ein Pärchen aus Schweinfurt.
Sebastian Schulz aus Schweinfurt.
Und die Annette. Und den haben wir nachgemacht. Und er sagt dann immer zu mir, Waltraud. Und ich bin dann das Mariechen. Und er hat dreimal in diesen Post, weil er hat sich so dumm gestellt.
Ich war schon so in der Rolle von Sebastian
und
Schulz.
Und dann wusste ich, wer ich bin. Sieht man dann auf dem Video, dass ich dann so echt lachen musste, dann, weil er wieder Waltraud zu mir gesagt hat, ich, Mariechen.
Du bist Waltraud.
Ich bin die Waltraud.
Du bist Mariechen.
Und das haben wir jetzt am Samstag reingestellt. Das hat jetzt schon über 500.000 Klicks bei TikTok und bei Instagram. Es ist echt der Wahnsinn. Und das würde mich mal wirklich interessieren, die Hörer von BR Heimat. Wenn ihr jetzt zuhört, und es ist so schön, dass wir heute hier sein dürfen bei der Hermine, ob ihr auf Instagram uns irgendwie einen Kommentar schreiben könnt.
Oder auf Facebook.
Oder auf TikTok, wie ihr die Sendung findet. Das wäre echt nett, wenn wir es einfach unter Folge Heißmann oder Martin Rassau findet man uns. Oder Heißmann und Rassau. Oder
Walter
und
Mariechen. Das finde ich jetzt auch spannend.
Das finde ich echt spannend.
Wir wissen, wer am tagsüber um zwischen 10 und 12 Zeit hat zum Radio hören online.
Ja. Sie können uns aber auch schreiben auf studio@br-heimat.de. Dann leite ich es den beiden einfach weiter.
Oder so, genau.
Falls Instagram und TikTok und
aber das wäre echt nett, wenn wir BR Heimat Follower auch noch bekommen, das wäre schön.
Follower haben wir ja auf Tournee, weil da folgen sie uns ja hin. Und da sind wir schon mal in Rosenheim zum Beispiel, haben wir ewig nicht mehr.
Ja, echt. Rosenheim ist so eine schöne Stadt. Freue mich sehr auf Rosenheim wieder mal.
Und der Volker hat gleich die Gitarre, ich glaube, die ist vom Arthur Dittelmann im Eck entdeckt. Bei BR Heimat kann man sogar Live-Musik machen.
Ja. Wir singen jetzt nicht, genau. Nein, wir singen jetzt nicht. Lass die Gitarre stehen, Volker, bitte, du kannst nicht Gitarre spielen.
Das ist schlimm, wenn wir irgendwo länger wie eine Stunde sind, fühlen wir uns schon wie zu Hause und machen die Schränke auf. Und
aber hier im Studio gibt es nur einen Schrank, da ist gescheites
drin. Doch, da ist noch Elektrik drin.
Ja, Elektrik, ja. Schöne Elektrik, Tasche von der Hermine, da sind bestimmt irgendwelche Leckereien drin, da ist eine Kühltasche da, da hat sie ja Vesper.
Ja, sie hat uns ja auch, kann man ja sagen, Porzellantassen mitgebracht, wo sie uns den Kaffee serviert hat.
Und ein schönes Kännchen. Draußen nur Kännchen. Das ist wirklich nur so ein richtig schönes, altes, weißes Porzellankännchen. Und also richtig, richtig schön wie damals.
Wie damals, wo wir im Kaffeehaus gesessen sind. Mit den Damen, wo wir in der ersten Stunde gesagt haben, die euch zu Waltraud und Mariechen inspiriert haben. Wo man einfach die Kopfbedeckung nicht abgenommen hat, dass die Frisur nicht versaut wird. Das war nämlich der ganze Grund.
Die Kopfbedeckung war ja drauf, weil die Frisur schon versaut war.
Ach so.
Darum haben die ja dann Kaffeedeckel aufgesetzt, weil sie nicht beim Friseur waren. Und darum haben sie es auch nicht runter, sonst wäre es aufgefallen.
Und weißt du, was mich auch erinnert, wenn wir jetzt hier sitzen, so nebeneinander, wir haben ja wirklich dann relativ schnell, als wir angefangen haben, im Nürnberger Funkhaus angefangen, täglich so eine Comedy zu machen. Ne? Da gab es das noch nicht so sehr. Da gab es die Bockensacks, das darf man ja hier fast nicht sagen, das war ja Antenne Bayern damals. Aber es gab ja gab wenig. Ne? Und da haben wir angefangen und haben das ja tausende von Folgen, wir haben das ja über fast 20 Jahre jeden Tag.
Also auf Charivari waren es irgendwie viel.
Charivari, Kaltengrubers, bei mir waren bei Bayern 1 haben wir dann gemacht natürlich auch und bei Radio Gong. Über zig Jahre, das sind tausende von Folgen zusammengekommen. Und da waren wir immer da gesessen und haben uns da 1,30 für jeden Tag irgendwas aus der Nase gezogen. Und das war
und immer ins Studio gefahren nach Nürnberg. Ach, immer dieses
da haben wir ja immer 20, 30 Folgen weggemacht.
Ja, aber trotzdem muss man hinfahren. Ja.
Aber die Atmosphäre in den Studios, so schön. Wie jetzt hier auch im BR Heimatstudio, ist schon schön. Ja. Die vertäfelten Wände und die Mikrofone, das Rotlicht geht an.
Ja, hier beim BR, aber wir waren ja von den Privatsendern, da waren die Studios ein wenig anders.
Muss ich verweinen, wenn ich denke, dass das nicht mehr ist irgendwann?
Doch. Es geht alles mal vorbei. Und
in
es
dem
bleibt
Haus,
alles
wo
noch.
Wir sind, die Rundfunksäle, was tragen die für eine Geschichte?
Was haben wir da? Rundfunkbälle? Sind wir auf dem Rosenmond? Da sind wir ja aufgetreten mit Hugo Strasser.
Mit
Maxl Kreger, mit den Wettergirls.
Die habe ich ja erst mal als Kind immer gehört, die habe ich geliebt, die Rundfunkbälle.
Ja, da waren wir hier unten und haben echt, die Leute haben sich weggeschmissen. Also, was wir alles machen durften. Jetzt zum letzten Mal waren wir mit Bruno Jonas hier, haben hier eine Sendung gemacht. Also, so schöne Erinnerungen.
Und bei den Faschingsbällen, das war ja grandios hier. Da waren wir dabei. Da ist man in der Früh zum Frühdienst gegangen und dann lagen nur die Luftschlangen rum und die Leute waren auf der Straße auch noch maskiert, was jetzt ja natürlich nicht mehr so ist, weil das ganze Jahr über Fasching ist. Aber Fasching ist schon eure Hauptsaison.
Nee, überhaupt nicht. Also wir machen wirklich wenig Fasching und reden ja wirklich das ganze Jahr über viel auf. Eigentlich die größte Dichte haben wir vor Weihnachten. Ne?
Dezember ist so Dezember die Hauptsaison. So, ja.
So, mit Big Bands habt ihr beide es ohnehin. Du besonders, Volker.
Ja, natürlich. Wir waren, als wir die großen Tourneen gemacht haben, der Martin und ich, haben wir Barbe Sandorf und seine Big Band immer dabei gehabt, auch in der Olympiahalle hier in München. Haben wir gesagt, wenn wir schon nur zu zweit sind, dann müssen wir schon ein großes Orchester dabei haben. Und jetzt bin ich momentan mit Thilo Wolf, einer der besten, begnadesten Orchesterleiter, den wir in Deutschland haben. Bin ich unterwegs. Wir machen immer in der Komödie alle 2-3 Jahre ein Programm und gehen dann auf Tour. Und ich habe halt auch, bin großer Udo Jürgens-Fan, muss ich sagen. Ich habe Udo Jürgens persönlich kennenlernen dürfen, habe ein paar Sendungen mit ihm gemacht und habe gedacht, nach 10 Jahren, jetzt wo er tot ist, möchte ich seine Musik mal interpretieren, so wie ich sie singen würde, und habe ein Programm gemacht. Volker Heißmann singt Udo Jürgens und da sind wir jetzt auf Tour. Und halt vielen in Bayern natürlich, in Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel sind wir, in Bad Wörishofen sind wir, in Kronach, in Kulmbach, in Schwabach, in Gunzenhausen, in Würzburg. Und nächstes Jahr in München im Deutschen Theater, da freue ich mich sehr, dass wir hier gastieren dürfen. Und das sind ganz tolle Abende und es ist eben Udo Jürgens, alles neu arrangiert. Seine Musik kennt man, aber ist alles im neuen Gewand. Und ich erzähle viele Anekdoten, weil ich ihn halt auch persönlich kennengelernt habe. Und es war sehr witzig, als wir uns kennengelernt haben, denn er hat mich als Mariechen kennengelernt, also am Anfang und am später bin ich dann wieder als Volker Heißmann gekommen und hat mich wieder begrüßt und habe gesagt, wir haben uns gerade schon begrüßt, ich war das Mariechen. Hat er gesagt, Gott sei Dank, jetzt habe ich es kapiert, ihr seid ja die beiden, was der Fass nach den Franken. Und ich wollte schon das Management anrufen, welche Vögel hier auftreten. Und war echt lustig und bei Verstehen Sie Spaß haben wir mit ihm auch einen schönen Abend gehabt. Waren wir miteinander. Ja, und diese Konzerte sind toll. Und es ist schön, dass der Martin und ich viele Jahre miteinander spielen, aber dass wir auch von Anfang an unsere Solo-Sachen weitergemacht haben. Martin hat jetzt ein neues Programm mit Alexander Herrmann zum Beispiel. Ne?
Ja, aber man kann den Alexander nicht nur im Hörfunk auftreten lassen, wenn der im Hörfunk kocht. Nein, ich bin schon seit über einem Vierteljahrhundert mit ihm befreundet und seiner Familie und habe gesagt, lass uns mal doch gemeinsam was machen. Die Kochmödianten, Zunge, Zwerchfell, Zwiegespräch. Und
schön, Zunge, Zwerchfell, Zwiegespräch.
Ja, jeder kümmert sich um die Zunge, also er zubereitet, er kocht sie, ich rede damit. Ähnlich ist es ja mit dem Zwerchfell und das Zwiegespräch, da kommen so einige Geschichten raus, nicht nur ums Kochen, nicht nur um die Bühne, sondern querbeet alles. Oder bin auch natürlich mit dem Kollegen Bernhard Oettinger unterwegs. Wir haben Kerle auf Kur, eine Parodie auf Herren im gesetzteren Alter, die mal auf Kur gehen. Also jeder macht so seine eigenen...
auch schon angenähert wieder.
Ja, es ist so, mein Gott, wo kommt denn ein Alter, wo man Tabletten nimmt? Und dann gesagt, du Otti, wir nehmen so viele Tabletten jeder, lass uns doch mal ein Programm drüber machen. Ne? Und schon entsteht was. Ne?
Der Alexander Herrmann kann ja auch tolle Geschichten über seine Großmutter erzählen, die ist ja auch schon Waldrat und Mariechen.
Die Oma Hertha natürlich, ja, ich kenne auch viele Geschichten von ihr, aber sie hat ja am Schluss nur noch wenige, die sie immer wieder erzählt hat.
Die Oma Hertha ist am Abend vor dem 100. Geburtstag haben wir einen Hof gastiert in der Freiheitshalle und haben geschlafen im Posthotel beim Alexander und dann haben wir gesagt zu Hertha, wenn du Lust hast, gehst mit, dann ist ihr Sohn, der Werner, mit ihr hingefahren, da war sie in der Vorstellung. Ich habe ihr am Schluss My Way gesungen, schon einmal zum Geburtstag. Dann sind wir heimgefahren, haben in ihren 100. Geburtstag an der Bar reingefeiert. Ich bin dann um 2:30, habe ich gesagt, Hertha, du hast morgen deinen großen Tag, 100. Geburtstag, da sind ja zig Menschen, hunderte von Leuten gekommen. Jeder. Willst nicht ins Bett gehen? Ach, geh nicht du ins Bett, du hältst nichts mehr aus, ne? So ungefähr. Die hat dann im 100. Geburtstag von früh 10 Uhr bis Nachmittag die Menschen beempfangen, hat eine Rede aus dem Stegreif gehalten, dass man keine Angst haben soll vom Alter, denn Altwerden ist schön, hat sie gesagt, und das vergesse ich nie, hat die einen so einen tollen Geburtstag gefeiert und wir waren dann bis zum Schluss mit ihr immer wieder bei ihr und ist dann,
wir waren auch gemeinsam, kann man auch sehr auf Kreuzfahrt mit ihr und auch vergessen. Aber eines der schönsten Zitate von Oma Hertha ist immer, jeder Mensch spinnt ein wenig anders.
Genau.
Und mit diesem Leitsatz kommt man eigentlich ganz gut durchs Leben. Dann regt man sich nicht mehr über so viel auf, das, wenn man weiß, der andere spinnt ein wenig.
Das ist auch mit 100, glaube ich, kann man es entspannter anschauen, aber sie hat recht.
Das hat mit 98 schon gesagt.
Man hat es immer gesagt, so, bis sie so 90 war, ich will gar keine 100 werden, ich komme lieber noch einmal. Und das hat sie immer gesagt, ich komme lieber wieder. Oder so hat sie es gesagt.
Ne? Ja, sie wollte immer nochmal kommen. Aber hat sie mal ihre Tandem-Fallschirmsprünge gemacht. Und das ist
wahrscheinlich 90 ist sie nur Fallschirm gesprungen. Ja. Also, Wahnsinn.
Grandios. Ja. Kannst du denn gut kochen? Kennst du dich bei gehobenen?
Warum soll ich gut kochen, wenn ich mit einem Sternekoch befreundet bin?
Hast du Interesse? Es gibt ja viele Hobbyköche. Das stimmt, da kannst du dich verwöhnen lassen. Aber
ich habe nicht einmal eine Küche daheim.
Bist du ein Feinschmecker? Du hast keine Küche daheim.
Ich habe keine Küche daheim. Soll ich eine Küche haben,
wenn ich dauernd zum Essen gehe? Der hat die besten Restaurant-Tipps, wenn wir in einer Stadt irgendwo gastieren. Dann frage ich jemanden, Martin, kannst du mir was empfehlen? Und er hat die besten Tipps. Er weiß immer, wo es immer wirklich gut ist. Und es muss nicht immer teuer sein, sondern es muss einfach gut sein. Eine gute bayerische Küche ist mir eh das Allerliebste. Und da hat er auch immer wirklich tolle Tipps für Hausmannskost.
Aber so in der Gourmet-Ecke bin ich schon auch zu Hause.
Dann brauchst du keine Küche. Aber du hast deine Küche rausreißen lassen? Oder
ich habe gar keine reingemacht.
Ein unbenutzter Raum, das gibt's nicht.
Eine Kaffeemaschine hat er.
Ja, Kaffeemaschine habe ich im Mikrowelle und Kühlschrank. Das ist schon,
das aber
mehr brauche ich nicht.
Minimalistisch im Gegensatz zum Aufheber.
Ich koche gerne. Du kochst
gerne. Zum Aufheber.
Ich koche gerne, ja. Ich lade auch gerne. Ich habe einen schönen Tisch. Da passen
ich lade 12. mir gerne Gäste ein.
Ja, genau, ich lade mir gerne Gäste ein. Da passen 12 Leute rum und dann habe ich wirklich gerne dann so meine Freunde um mich rum. Und dann koche ich da gerne Tafelspitz. Das mache ich besonders gut, weil ich immer gerne in Wien beim Plachhutter Tafelspitz esse. Dann habe ich mir das Buch einmal gekauft. Und das ist wirklich so eine Leibspeise von mir, wo ich gerne mache, auch mit Zunge, dann natürlich Zunge, Rind.
Zunge, Zwerfe, Zwiegespräch.
Ja, ist immer schon wieder. Wo die Zunge ist schon wichtig. Und,
weil es der Martin gerade gesagt hat, ich habe auch noch eine nette Bekanntschaft gehabt vor 2 Jahren bei einer Operette, bei der Dübery in der Volksoper in Wien, lerne ich Harald Schmidt kennen. Da hat er mitgespielt.
Trittst du mit ihm jetzt auch?
Na, und dann passen wir auf und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt irgendwie ein Autogramm von dem oder ein Foto von ihm. Und ein Kollege von mir, der Wolfgang Gratschmeier, hat auch mitgespielt, habe ich geschrieben, kann ich ein Foto mit dem Harald bekommen? Ja, der ist ganz leger, stelle ich am Bühnenausgang. Habe ich gemacht, kam er raus, habe gesagt, Herr Schmidt, darf ich ein Foto machen? Ja, natürlich, gerne, haben wir ein Foto gemacht. Dann kam der Wolfgang dazu, hat gesagt, wir kennen uns, ich habe ein Theater in Fürth und wir gehen jetzt noch was trinken, wollen es nicht mit? Dann hat er gesagt, naja, ein paar Achtel geht er noch mit. Dann haben wir uns so 20 Minuten unterhalten, Herr Schmidt, Herr Heißmann, Herr Gratschmeier. Und er schaut mich immer ein wenig so vor der Seite an und sagt er irgendwann, jetzt muss ich Sie mal fragen, Sie haben aber nichts mit den beiden durchgeknallten Typen zu tun, die in der fränkischen Fasnacht die Frauenkleider anhaben. Habe ich gesagt, doch, ich bin das Mariechen. Ich hab's mir doch gedacht. Meine Mutter war ihr größter Fan, der mich immer angerufen, wenn ihr im Fernsehen wart. Und ich musste mir das auch anschauen. Ihr seid ja sowas von durchgeknallt. Und dann haben wir den ganzen Abend uns unterhalten und habe gesagt, warum warst du denn nie bei uns in der Komödie in Fürth gastiert? Ja, er macht nichts mehr, er hat kein Programm mehr. Da habe ich gesagt, lass uns doch einfach unterhalten, so wie wir uns jetzt hier am Tisch unterhalten haben. Ja, kommt da jemand? Und seitdem machen wir jetzt im Jahr so 10 Auftritte miteinander, Heißmann und Harald Schmidt, und sind im Mai, musst du dir vorstellen, sind im Mai im Residenztheater hier in München. Harald Schmidt und Volker Heißmann im Residenztheater. Dass ich als Komiker, als Komödiant einmal auf dieser Bühne stehen darf, hätte ich mir auch nie gedacht.
Aber Komödiant warst du ja nicht auch immer nur. Du hast ja schon die Maria beim Krippenspiel singen dürfen. Da bin. Das war immer die Hauptrolle. Die wollte ich immer haben, aber ich kann nicht singen.
Ich war ein ganz hohen Gnabensopran habe ich gehabt.
Gar nichts durfte ich. Dafür lasse ich singen. Ihr singt doch so schön. Dich lass mal auch gleich singen. Aber das Gute bei euch ist ja auch, Martin, dass ihr getrennt Sachen macht, sonst werdet ihr allmählich wie ein altes Ehepaar.
Nein, man muss ja auch ein bisschen, jeder hat auch so seinen eigenen Favorite, was man so gerne Schein macht, in welche
Rhythmus,
Richtung man geht.
Ne?
Und das muss man schon auch pflegen. Und es gibt ja nochmal eine ganz andere Bandbreite. Ne? Ich setze mich ja sehr ein für den Hospizverein. Ich bin ein Hospizbotschafter. Und bin auch mit einem Impulsvortrag immer wieder mal unterwegs, mit Lachen tötet die Furcht, um dann über den Tod zu reden. Und viele sind immer so überrascht, ich denke, warum? Auch ein Komödiant muss sterben, wie jeder andere auch. Also kann man auch über das Thema reden und auch über Hospiz, weil die Hospizeinrichtungen ja ganz großartig sind. Viel Hilfe geben für Menschen, die einen bald verlassen werden oder auch für die Angehörigen oder vor allem für die Angehörigen, für die ist es meistens sehr schwer.
Wir machen auch einen Workshop, Totlachen leicht gemacht, ne? Wo wir auftreten, wo sie die Leute einfach wegschmeißen vor Lachen. Und Totlachen wäre der schönste Tod eigentlich.
Kommt leider hin und wieder auch vor, auf zu nehmen. Aber auch um den Leuten die Ängste zu nehmen, einfach mal auch drüber zu reden, dass man auch weiß, was passiert, auf was man sich einlässt und auch mit Patientenverfügungen, wo jemand so, ach nee, will ich nicht drüber reden. Doch, man muss drüber reden,
ganz einfach.
Dass im Fall der Fälle mal der andere oder die Angehörigen wissen, was sie tun sollen. Und deshalb muss man da immer ein offenes Ohr haben und Ja, ich stehe ein bisschen mit meinem Gesicht für die ganze Hospizbewegung so.
Was aber ganz wichtig ist, weil das so ein Tabu ist. Und bei uns, ich weiß ja, wir sind noch anders aufgewachsen, da hat es einfach dazugehört, dass man als Kind mit auf die Beerdigung ist, dass man das erlebt hat, dass man auch lustige Beerdigungen erlebt hat und dass mal jemand sterbenskrank war und man sich vielleicht auch verabschiedet hat von einem sterbenskranken Verwandten. Und jetzt ist das alles so tabuisiert, mit Sterben möchte keiner was
Tabu
zu tun haben.
Tabu outgesourced, man überlässt es anderen. Ja. Früher wurde der Verstorbene noch zu Hause aufgebahrt und man hat sich verabschiedet, also nicht nur die Angehörigen, auch die Nachbarschaft. Das war völlig normal und die Kinder waren dabei. Und jetzt will man die Kinder auch immer so fernhalten davon. Warum? Das gehört mit zum Leben. Wir werden geboren, um zu sterben. Und das müssen Kinder auch erfahren, auch wenn es einmal sehr traurig ist. Aber das ist einfach was.
Ja, so früher hat auch das dazugehört, waren die Toten aufgebahrt noch. Wirklich, dann hast du ja auch, der Sarg war offen, wenn es bei Beerdigung war, dann hast du den Toten noch gesehen. Und das wäre ja heute unmöglich. Das sind ja die Kinder, werden ja dann sofort, müssen ja zur Psychiatrie, die müssen ja psychiatrisch behandelt werden, wenn die jetzt da in einen offenen Sarg reinlangen. Die können ja schon keinen geschossenen Hasen vom Förster oder vom Jäger sehen, einen toten Hasen. Da sind ja die schon traumatisiert, Kinder. Das ist doch, das läuft völlig in eine falsche Richtung. Ja, das gehört auch dazu. Eben der Tod gehört dazu zum Leben. Und wenn wir das auch sehen würden als Kinder schon, wäre das was ganz Normales. Und
so wie
es
Geburt.
Geburt. Die Beerdigungen, aber danach haben die Leute trotzdem beim Leichenschmaus Witze erzählt, haben wieder
über
gelacht.
Über den Verstorbenen. Über den Verstorbenen
und man ist wieder ins Leben zurückgekommen. Und das hat uns als Kinder auch gut getan, weil wir gemerkt haben, es ist schlimm, dass derjenige gegangen ist, aber trotzdem gehört es dazu und wir dürfen weiterhin lachen. Und ich finde toll, dass der Martin da diesen Botschafter da übernommen hat. Und das erdet uns ja auch. Ich bin in der Kirche groß geworden, ich habe da das Krippenspiel gemacht, habe meine ersten Auftritte im Gemeindesaal gemacht und bin der Kirche auch wahnsinnig dankbar, dass ich da das alles ausprobieren durfte, ne? Dass ich da Instrumente gelernt habe und war 30 Jahre im Kirchenvorstand und wir haben dann halt auch an der Johannisfeier am Friedhof gesungen. Du warst so ganz nah dran an den Menschen. Und mache heute auch noch diese Kirchenkonzerte, Introitus Interruptus. Das habe ich zum Jubiläum von St. Paul damals gemacht, wo ich groß geworden bin, als Benefizkonzert. Und seitdem mache ich das mit Babel Sandorf zusammen, weil das ist so schön, wenn du wieder in der Kirche bist und Kirchenmusik magst. Und ich erzähle da mein Leben und singe da Lieder, die mir wichtig sind, geistliche und weltliche. Und du erreichst die Menschen dann nochmal ganz, ganz anders. Und es gibt uns Komödianten auch eine ganz andere Tiefe bei den Menschen, weil die merken, die sind nicht bloß blöd, die können nicht bloß blödeln, sondern die haben auch was zu erzählen. Da ist ein Mensch dahinter, der seine Schwächen hat, wie jeder andere auch. Ja, der seine Ängste und Nöte hat, wie jeder andere auch. Und wenn man damit offen umgeht, glaube ich, erreicht man sein Publikum nochmal ganz anders. Und die Menschen schauen ganz anders hin und bleiben dir auch viel länger treu.
Ich glaube, das ist auch, weil ihr so nahbar seid, dass man euch dann auch ernst nimmt, auch wenn ihr fröhlich seid, dass du da einfach mit deiner Persönlichkeit dahinter stehen kannst, Martin, und sagen, bitte achtet doch mal drauf, wie wichtig die Arbeit in Hospizen ist, dass die Menschen noch am Leben sind, dass man sie besuchen kann, dass man ihnen beistehen kann, dass man sich verabschieden kann und mit ihnen so offen reden kann wie nie mehr.
Ja, natürlich, und das muss man auch. Das versuche ich auch mit meiner Popularität einfach, die Türen zu öffnen, Hemmschwellen abzubauen, dass sich die Menschen dann an den Hospizverein wenden und immer denken, zum ersten Moment, da geht es um Sterben, aber dem ist nicht so. Nicht umsonst haben wir einen Untertitel, dem Leben verpflichtet. Mhm. Es geht um die Zeit, die noch zum Leben bleibt und die soll so angenehm wie möglich gestaltet werden. Das ist der Auftrag des Hospizvereins und der Hospizbewegung. Und damit wir die Hemmschwellen abbauen, habe ich eine eigene Live-Talk-Serie eingeführt bei uns im Verein, wo ich mir Menschen hole als Gesprächspartner mit den unterschiedlichsten Themen. Das geht los von, wir hatten jetzt vor kurzem einen Rechtsmediziner da, der uns einfach mal die rechtliche Seite erklärt. Es geht Notfallmediziner. Ich hatte einen TikTok-Star, den Louis Bauer, einen Bestatter, Sohn eines Bestatters, der Einbalsamierer gelernt hat, auf TikToks Videos macht zum Thema Bestatter, weil viele Fragen auftauchen und er erklärt es sehr schön. Waren herrliche Themen und ich durch meine Art kann er mit ein bisschen Humor die ganze Sache immer etwas aufbrechen, damit es nicht zu ernst und zu tragisch wird. Und wir konnten selbst bei dem Thema, wenn Kinder sterben, da hatte ich eine betroffene Mutter als Talkgast, was natürlich ein sehr ernsthaftes Thema ist und sehr spielig, aber auch selbst da konnte man mit ein bisschen Humor noch das Ganze etwas entschärfen, sodass man sich leichter öffnen kann dem Thema.
Und andere ansprechen, die in einer vergleichbaren Situation ist. Und das ist immer sehr hilfreich. Man fühlt sich immer in extremen Lebenssituationen so alleine. Und wenn man weiß, da geht es jemandem ähnlich, dann fühlt man sich besser oder fühlt sich verstanden. Und ich glaube, da kann man ganz schön viel beitragen, ganz schön viel leisten in dem, was du da gerade machst.
Ja, und man muss sich einfach nur trauen. Und man braucht keine Berührungsängste haben, weil alle, die da sind, denen geht es genauso. Und wenn ich einmal darüber gesprochen habe, wenn ich etwas kenne, habe ich nicht mehr so viel Angst. Mhm. Und so ist es auch mit dem Tod. Wenn ich mit dem Tod schon gesprochen habe, dann kann er mir gar nicht mehr so viel Angst einjagen. Deshalb auch das Thema von meinem Vortrag, Lachen tötet die Furcht, was Christian Morgenstern als Zitat von sich gegeben hat.
Eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die du da machst. Das ist aber auch was viel Zeit in Anspruch nimmt und die hast du dann auch für die Dinge, die dir wichtig sind.
Ja, natürlich, die muss man sich nehmen. Also die Zeit kann man ja selbst entscheiden, für was ich sie einsetze. Und das ist einfach gut. Man geht ja auch danach wieder raus und hat eigentlich noch mehr zum persönlichen Gewinn, weil solche Themen spannend sind und andere Leute öffnen sich auf einmal, erzählen selber auch noch Geschichten zu dem Thema. Da geht man schon mit einem Mehrwert wieder hinaus und dann ist das Leben halt doch noch ein bisschen sinnvoller.
Martin Rasser und Volker Heißmann bei mir zu Gast. Waltraud und Mariechen wird euch als Stempel immer bleiben, aber das hat euch auch eine Karriere beschert, mit der ihr überhaupt nicht gerechnet habt.
Das war immer schön, dass mir das weiter
nicht vergessen. Was heißt doch Stempel? Ich weiß nur, der Dieter Haller von, Palim, hat er gesagt, wenn von mir Palim bleibt, dann habe ich doch schon was Großes geschaffen.
Genau, und wenn von uns zwei die Hüdle bleiben, das ist doch auch nicht schlecht.
Die Hüdle, bei dir bleiben ja deine Schlüpfer. Die lässt doch überall zurück.
Ja, stimmt, habe ich ja schon wieder vergessen, heute anzuziehen.
Morgen musst du einen anziehen mit der britischen Flagge für das Theaterstück.
In geheimer Mission, jawohl.
In der Komödie im Bayerischen Hof in München. Da freuen wir uns ja. 3 Wochen spielen wir das. Sind 18 Vorstellungen, ist nicht so viel. Es ist auch echt schon gut verkauft. Und das Außergewöhnliche ist, dass wir sonntags auch um 15 Uhr spielen. Also dass wenn jemand sagt, er will abends nicht mehr weg, kann er Sonntag um 15 Uhr kommen. Und das sind immer mit die lustigsten Vorstellungen.
Ja, weil manche haben eine weite Anreise. Ja. Für die ist es dann schön, dass sie dann zum Tatort wieder zu Hause sind. Entsprechend entspannt sind sie in der Vorstellung. Und im Theater ist es eh dunkel. Also es ist wurscht, wann man anfängt. Wir können ja um 10 Uhr spielen. Aber
dann gehen wir erst ins Bett.
Nein, die Zeiten sind vorbei.
Nee, immer um 19.30 Uhr normalerweise unter der Woche, Dienstag bis Samstag und Sonntag immer um 15 Uhr. Und ja, es wird schön. Es ist so ein schönes Theater.
Das kennen wir schon. Wir sind ja schon einige Male mit unserem Sketchprogramm in der Komödie aufgetreten. Und jetzt mit einem Boulevardstück nochmal. Ah, das ist nochmal eine ganz andere Spur von Theater und Aufregung. Und wir freuen uns schon. Auch die Kollegen dabei. Die sind auch noch mal da.
Dann wünsche ich euch viel Freude. Wenn ich toi, toi, toi sage, das habe ich jetzt schon gelernt, dann dürft ihr nichts sagen. Aber ich wünsche euch,
wird
schon schief gehen, dass es ein grandioser Erfolg wird, dass ihr so viel Spaß habt wie die Zuschauer und dass ihr eine schöne Zeit in München in der kleinen Komödie habt. In geheimer Mission, Martin Rasser und Volker Heißmann bei mir zu Gast. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zwei Stunden zu ratschen.
Sehr gerne. Wir danken auch allen Zuhörern, vor allem der Pia, die uns ja auch mal unauffällig gefolgt ist auf Facebook und sich bedankt. Ja, und es ist ja auch schön, wenn man so BR-Heimat, da fühlt man sich wirklich schon
daheim. Danke, Hermine, für die Gastfreundschaft. Vielen Dank für die Einladung.
Ihr seid jederzeit herzlich wieder willkommen.
Dann sehen wir uns morgen.